Wir wollen sprechen über den 18. Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Wieder nicht über alle 7 Spiele dieses Spieltags. Es ist wie verhext oder verschneit. Aber alle 6 Partien, die stattgefunden haben, die besprechen wir jetzt mit Jule von Lottes Erbenen und Justin Kraft von wirsanrot.de. Und jetzt geht's los.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo und herzlich willkommen, Jule von Lottes Erbenen. Jule, wie schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Freut mich sehr, dich hier zu haben, und ebenso freue ich mich auf Justin Kraft. Justin, schön, dass du hier bist.
Servus, schön, dass ich da sein darf.
Schade, dass wir mal wieder nicht über einen kompletten Spieltag sprechen können, oder? Also es hat uns jetzt am Montagabend erwischt, das sowieso schon kontroverse Montagsspiel zwischen Werder Bremen und FC Bayern. Warum kontrovers? Weil, naja, könnt ihr mal versuchen, von München nach Bremen zu reisen und wieder zurück unter der Woche. Deswegen haben es auch schon große Teile der Fanszene boykottiert, dieses Auswärtsspiel aus Sicht der Münchnerinnen. Es hat nicht stattgefunden wegen Schnee. Das Ganze war ein ganz schönes Hin und Her. Und dann so 17.19 Uhr, hat jemand bei uns im Forum geschrieben, kam letztlich die Absage. Jule, hast du da eine Meinung zu? Hätte man das irgendwie besser lösen müssen? Oder ist es halt jetzt einfach Pech, dass es so viel schneit?
Also es ist natürlich Pech, würde ich sagen. Aber ich glaube, vielleicht hätte man das vorher erahnen können, weil das ist natürlich jetzt schon nicht so mega geil, aus München nach Bremen anzureisen und dann irgendwie eine Stunde voll. Es war ja auch, als du es geschrieben hattest, da war stand auf Instagram irgendwie noch 3 Stunden vorher irgendwie, ne, der Meister kommt und so und keine Ahnung was. Und also da deutete jetzt für mich jetzt nichts darauf hin, wenn jetzt Leute noch gesagt haben, Mensch, geil, ich hier ins Stadion, das, die waren ja schon unterwegs, ne? Also es ist also extrem kurzfristig. Ich habe auch gar nicht mit ihm gerechnet, irgendwie zu dem Zeitpunkt, dass es noch abgesagt wird. Jetzt muss ich dazu sagen, hier in Dortmund regnet zwar irgendwie den ganzen Tag, aber es schneit jetzt nicht. Habe ich auch gar nicht damit gerechnet, dass es da so weit oben schneit. Ist so, ja, wie es ist. Ne? Aber ich habe tatsächlich ausnahmsweise mit einem vollen Terminkalender gerechnet. Aber man muss sagen, das ist natürlich jetzt schon, also bei den Herren ist das, glaube ich, nicht so häufig, dass jetzt permanent irgendwie ein Spiel ausfällt.
Ja, das ist natürlich ein guter Punkt, weil wir hatten da jetzt zwar vereinzelt Absagen, aber das hatte eigentlich eher immer mit Anreise der Fans und Sicherheit der Fans in und um das Stadion herum zu tun. Gleichzeitig ist aber ja auch klar, Justin, eine Rasenheizung bedeutet ja nicht, dass die Grashalme oben eine positive Temperatur haben sollen. Das heißt erstmal, dass der Boden nicht zufriert darunter, ansonsten würde das Gras ja auch nicht halten können. Also irgendwie ja auch für die Beteiligten schwierig. Man war offenbar vorbereitet, man hat Räumarbeiten durchgeführt, man hat auch geprüft, ob ein Umzug, ein kurzfristiger ins Weserstadion, das ja direkt neben Platz 11 liegt, möglich hätte sein können, aber dann eben doch diese Absage. Muss man einfach so hinnehmen oder findest du, da steckt Kritikwürdiges drin?
Ich finde, da steckt sehr viel Kritikwürdiges drin, was vor allem die Kommunikation auch anbelangt. Also das finde ich halt wirklich desaströs. Ich meine, beide Teams haben heute noch auf Social Media gepostet. Ich meine, Bremen vor 7 Stunden oder vor 8 Stunden vor dieser Aufnahme irgendwie noch, ja, hier Räumungsarbeiten und läuft auf Hochtouren und was weiß ich. Jovana Damjanovic war in Social Media zu sehen, wie sie einen Schneeengel macht. Ich meine, kein Vorwurf an die jetzt direkt, aber kommunikativ ist das für die Fans, die halt nicht heute dieses Spiel sehen und die dafür angereist sind, einfach schlecht, das muss man so sagen. Das ist so eine kurzfristige Absage. Ich meine, das wurde jetzt 40 Minuten vorher oder so offiziell abgesagt. Das geht einfach nicht. Und wenn man von Professionalisierung auf allen Ebenen spricht, wenn man davon spricht, die Liga voranbringen zu wollen, dann geht sowas nicht. Ich meine, klar, das Wetter können wir alle nicht beeinflussen, aber wir wissen, dass es nicht das erste Spiel ist, was in Bremen abgesagt wird. Wir wissen, dass der Schnee jetzt auch nicht plötzlich kam, sondern dass da auch eine Wettervorhersage bereits war. Also da gewisse Dinge einfach schon vorher irgendwie zu versuchen, zumindest Dinge vorher schon festzuzonen, das wäre, glaube ich, für alle Fans ja einfach gut. Und jetzt kommt das leidige Thema Montagsspiel natürlich da auch nochmal on top obendrauf. Das hat die Montagsspiele jetzt sicherlich auch nicht nochmal beliebter gemacht. Insofern, ja, für mich schon einigermaßen desaströs alles.
Ich verstehe das auch nicht, warum man das nicht irgendwie so ein paar Stunden vorher irgendwie klären kann, muss man ganz klar sagen. Also ist ja nicht so, als ob sich dann von 2-3 Stunden da jetzt der Platz verwandelt. Ne? Also hätte man ja vorher mal drauf gehen können, sagen können, ne, so spiele ich nicht. Das ist ja was anderes als bei Regen. Da kannst du ja noch mal so ein bisschen, wenn es aufhört, irgendwie sich ändern. Aber gerade wenn so viel Schnee liegt, das geht ja jetzt auch nicht, verpufft ja nicht, ne? Also da muss man schon sagen, da hätte man jetzt irgendwie in der Tat da irgendwie, als man könnte, der Schnee, der liegt da halt, ne? Und so schnell wird er wahrscheinlich nicht weggehen. Vielleicht auch mal 2-3 Stunden eher reagieren müssen oder wie vielleicht auch mal einen Tag vorher sagen sollen, vielleicht gehen wir mal ins Weserstadion oder so. Ne? Also es gibt ja einen Grund, warum das jetzt nicht geklappt hat, aber macht jetzt keinen, also zumindest ist es ja auch nicht das erste Mal, sondern es ist ja jetzt irgendwie, es gibt ja keinen einzigen Spieltag ohne irgendwelche Ausfälle.
Und die Art der Kommunikation sagt mir auch, da ist was nicht gut gelaufen. Also ich habe schon gehört, es ist abgesagt, da war noch nichts offiziell. Dann habe ich gehört, Moment mal, Kommando zurück, sie prüfen angeblich noch. Dann habe ich wieder von der Absage gehört und dann haben es auch endlich die Vereine gepostet und der DFB kam dann als letzter noch ums Eck. Und nach dem, was ich so gehört habe, gab es da ganz unterschiedliche Themen, unter anderem auch für die Fernsehproduktion, für die Produktion der Fernsehbilder, die nicht unbedingt auf Schneefall ausgelegt war. Also auch das könnte ein Thema gewesen sein. Aber auf jeden Fall ist das schlecht für alle Beteiligten, wenn so kurzfristig abgesagt wird. Denn ja auch alle Bremerinnen und Bremer waren schon auf dem Weg zum Spiel. Und das willst du natürlich auch nicht haben. Also das ist schon ein bisschen enttäuschend, dass man trotz all der Vorerfahrung jetzt durch die anderen abgesagten Spiele offenbar hier gewisse Prozesse nicht gut umgesetzt hat. Denn ich würde nicht glauben, dass irgendjemand von den Beteiligten ein Interesse daran hat, ein Spiel weniger als eine Stunde vor Anpfiff komplett abzusagen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das irgendjemand gut findet von den Beteiligten. Dementsprechend muss was schiefgelaufen sein. Hoffen wir mal, dass sie es aufarbeiten. Ein bisschen schade, dass sie quasi nicht die Vorerfahrung all der anderen Spieltage genutzt haben, um das auch früher anzudeuten. Also man hätte auch in der Kommunikation nach außen vielleicht schon ein bisschen vorsichtiger sein können, wenn man sich eben nicht komplett sicher ist, ob das Spiel stattfindet. Hätte ja einen Hinweis, guckt nochmal, bevor ihr losgeht auf Social Media. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es hier am Platz 11 aussieht. Das wäre ja schon mal nicht so schlecht gewesen.
Das ist natürlich jetzt auch für Bayern doof. Die haben jetzt ja wieder ein neues Spiel, was sie da irgendwie nachholen müssen. Und natürlich jetzt mit der Champions-League-Belastung auch nicht lustiger, sag ich mal, das Ganze dann nachzuholen. Ich meine, das könnte jetzt auch nicht mehr ändern. Ne? Ich glaube auch nicht, dass sich da jetzt ein ganz anderes Ergebnis draus zaubern lässt. Ne? So wäre ich das ja hoffen mag. Ne? Aber ja, und die Tabelle, ich will jetzt nicht sagen, kann man aktuell gar nicht gebrauchen. ja, weil man so. Ja aber wirklich bei fast jedem sagen muss, ja, aber der spielt irgendwie nochmal irgendwie in 3 Wochen dort und dann da und dann vielleicht hier und dann mit der Faust durchs Auge und so. Und klar, könnte man damit rechnen, dass Bremen vielleicht doch nochmal irgendwie einen Punkt holt oder so.
Ja, das zum einen und zum anderen, es gibt vielleicht dann schon, also noch einen klaren Verlierer dieser Absage. Also für Bayern ist es natürlich ärgerlich, weil du bist da jetzt dann hochgeflogen und musst wieder tatenlos zurückfliegen. Aber, und damit kommen wir ja auch zum ersten Spiel schon dieses Spieltags, der VfL Wolfsburg, der gerade auf allen Zylindern läuft. Da hatte man zwar auch ein abgesagtes Spiel gegen Werder Bremen, aber dann Heimspiel Champions League gegen Juventus Turin 0-2 zurückgelegen, erst spät durch einen Strafstoß und dann einen sehr späten Treffer von Sarah Linder noch das 2-2 erzielt. Der spielt, hat jetzt gegen Essen gespielt, über dieses Spiel wollen wir gleich sprechen, wird jetzt dann das Rückspiel in Turin haben und dann beim FC Bayern antreten. Also in der Phase, in der die Bayern-Frauen jetzt gar keine Belastung hatten für mehr als eine Woche, hat der VfL Wolfsburg gleich 3 Spiele. Und das ist natürlich auch aus deren Sicht ärgerlich. Vor allem, Jule, weil ja dieses Spiel zu Hause gegen die SGS Essen völlig überraschend nicht mit einem Sieg geendet ist. Wir haben eine absolut dominante erste Hälfte gesehen vom VfL Wolfsburg. Kessia Bissi trifft schon in der 4. Minute zum 1-0. Man muss allerdings auch sagen, diese Dominanz, die es gab, hat sich nicht in Hunderten von Torchancen ausgedrückt, sondern eben einfach in viel Spielkontrolle und ein paar Torchancen. Und dann kommt die SGS aus der Pause zurück, läuft viel höher an, spielt viel, viel mutiger. Ella Thuon kann schon in der 48. Minute ausgleichen. Und bis auf die Schlussphase, da wackelte Essen nochmal so ein bisschen, schafft es Wolfsburg tatsächlich nicht, nochmal zurückzukommen. Und deswegen gibt es eben den überraschenden Punktverlust für den VfL. Und für Essen könnte natürlich dieser eine Punkt nochmal ganz, ganz wichtig werden. Was sind in deiner Meinung nach die Gründe dafür, dass Wolfsburg hier Punkte hat liegen lassen?
Ja, wenn ich das wüsste, dann würde ich mal bei Wolfsburg arbeiten. Nein, Quatsch. Also auf mich wirkten die A müde, was ja auch verständlich ist, finde ich. B extrem ideenlos und ich glaube, die haben dann irgendwie auch in diesem Spiel null echte Ideen gehabt, wie sie jetzt gegen die extrem gut verteidigenden Essenerinnen da spielen sollen. Die haben natürlich jetzt irgendwie auch den Bus ziemlich hinten geparkt. Also teilweise war das ja über einen sehr langen Zeitraum so, dass nur in der einen Hälfte was passiert ist irgendwie. Ich würde sagen, in der ersten Hälfte fast nur. Und es war auch so, dass man wirklich teilweise auch sehr nah am Tor war. So ist es jetzt nicht. Also in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte dann irgendwie auch nicht mehr. Aber man hatte irgendwie gar keine Idee, wie komme ich da jetzt hin? Irgendwie außer meine Flanke, die irgendwie verpuffte und so. Oder mal irgendwie so ein... Also ich bin immer noch überrascht, dass sie das erste Tor geschossen haben nach dem Spiel. Also... Das hat Essen extrem gut gemacht, muss man einfach sagen. Immer wenn die irgendwas versucht haben, war immer ein Fuß von Essen da. Und ich glaube, damit haben sie auch nicht so richtig gut gerechnet irgendwie, dass sie das so konsequent durchziehen. Und ich glaube, die waren einfach müde. Müde. Dann vielleicht haben sie natürlich jetzt auch viele Spielerinnen geschont, Pop zum Beispiel, ne? Mhm. Das ist absolut verständlich, ne? Das geht ja jetzt noch ein wichtiges Rückspiel in der Champions League, wo ja noch alles offen ist. Aber war natürlich vielleicht auch nicht das Beste jetzt für das Spiel. Also richtig. Und die Chancen, die man hatte, die hat man dann ja auch so vertändelt. Ich erinnere mich, dass irgendwie Behren, die da irgendwie vom Tor irgendwie auch irgendwie dann, hat sie den Ball nicht so richtig treffen können, da kullerte er nur noch. Das war einfach zu wenig, muss man ganz klar sagen. Natürlich jetzt, wenn man ganz oben angreifen will, jetzt der Kommentator bei DAZN war ganz unglücklich, aber jetzt muss man natürlich ehrlich sein, ne? Wolfsburg hat jetzt auch keine richtig große Chance mehr auf die Meisterschaft, aus meiner Sicht. Ne? Also das hat es jetzt nicht besser gemacht natürlich. Und für Essen ist natürlich ein total wichtiger Punkt. Ne? Die haben ja auch danach gefeiert, als ob sie irgendwie Herbstmeister wären. Und der Wolfsburg hat so geguckt, als ob sie irgendwie kurz vor Abstieg standen. Das war schon sehr bezeichnend. Aber da fehlte es irgendwie an Präzision, an Ideen, an allem. Also da war man, das war eine ganz uninspirierte Leistung. Ob das jetzt für Juventus Turin ein schlechtes Zeichen ist, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich jetzt auch nicht so, dass man da mit Elan, wobei manchmal ist es ja so, dass Wolfsburg dann irgendwie aus so einer Phase dann irgendwie auch sehr gestärkt kommt und jetzt das allen zeigen möchte oder so. Das finde ich jetzt nicht. Man hat ja jetzt dieses Rückspiel normalerweise in Turin. Das ist natürlich jetzt auch nicht optimal, aber Also ich glaube, ich muss jetzt sagen, die Meisterschaft ist aus meiner Sicht gelaufen, ne? Das kann ich mir jetzt nicht anders vorstellen. Dass Bayern da so extrem, also selbst wenn man nächste Woche gewinnt, ne? Ja, und für Essen ist erstmal Chapeau, ne, muss ich jetzt echt sagen. Das war ja echt durchgezogen bis zum Ende dieser Abwehrleistung und das war auch super toll. Und dass sie irgendwann gemerkt haben, okay, da geht was und das dann auch genutzt haben. Also echt starke Leistung, muss ich fast sagen. Ne? Irgendwie, ich fand, die haben sich jetzt doch deutlich stabilisiert nach dieser Katastrophenhinrunde. Mhm. Und ich kann mir definitiv vorstellen, dass Essen da auch noch rauskommt irgendwie und dann vielleicht da dem Ganzen noch so ein bisschen mit so einem kleinen Schrecken da entgeht. Weil, also, ich fand, das war eine wirklich gute Leistung.
Mhm. Und hätte ja auch schon zu einem guten Tabellenbild geführt, wenn es nicht noch das andere Spiel von Hamburg gegeben hätte, über das wir gleich noch sprechen werden. Justin, du hast das Spiel ja auch gesehen. Das ist jetzt ja wirklich so ein bisschen die Frage, was war Wolfsburgs Werk und Essens Beitrag zu diesem Unentschieden? Also man kann es ja wirklich aus beiden Seiten erzählen, auch weil die Hälften so unterschiedlich waren. Und man muss auch so ehrlich sein, also hinten raus hatte Wolfsburg auch wirklich noch große Chancen. Also man hat in beiden Halbzeiten sich ein Expected Goals Wert von ungefähr 1,0 erspielt aus einigen wenigen Schüssen. Also wie würdest du denn das einordnen? War es wirklich die Müdigkeit von Wolfsburg oder müssen wir vielleicht Essen noch mehr loben?
Vielleicht beides. Also Müdigkeit würde ich schon auch zustimmen, zumindest in der zweiten Halbzeit. Da hat man dann schon gemerkt, dass hier und da, ich würde gar nicht sagen physische Müdigkeit, aber vielleicht auch mentale Müdigkeit, Druck, Spiele jedes Mal bis, also jetzt das Spiel gegen Juventus vor allem, gegen Ende dann noch so umdrehen zu müssen, sich da unter Druck gesetzt zu fühlen, dann jetzt halt wieder in der Bundesliga auch dieser Abstand, den man zu Bayern hat, wo man ja jetzt weiß, nächste Woche kommt dann eben dieses Topspiel, auch da vielleicht mentale Belastung so ein bisschen. Also ich glaube, mental ist vielleicht eher ein Thema als physisch. Aber ja, ich fand die Ideenlosigkeit auch ziemlich auffällig bei Wolfsburg. Das ist so ein bisschen ein Rückfall in alte Muster, würde ich fast sagen, gewesen, weil halt wirklich extrem viele Flanken, 38 an der Zahl, und dann halt auch wirklich Flanken, die größtenteils einfach nicht gut waren. Also man hat ja auch Spiele gesehen, in denen Wolfsburg viele Flanken geschlagen hat und aber viele gute Flanken auch dabei hatte, wo man dann rechtfertigen kann, okay, ist jetzt nicht der allerschönste Spielstil, aber es ist halt effektiv. Interessant fand ich, dass man ohne Pop sehr, sehr viele Flanken geschlagen hat. Dann kommt Pop aufs Feld und gefühlt 15 bis 20 Minuten kommt nicht eine Flanke. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Also ja, da hast du jetzt deine stärkste Kopfballspielerin auf dem Feld, eigentlich die Spielerin, warum Wolfsburg überhaupt so spielt. Und dann machst du einfach, also dann schlägst du keine Flanken mehr. Also das fand ich ein bisschen komisch. Gegen Ende der Partie wurde es dann wieder ein bisschen mehr und siehe da, dann hatten sie eben auch wieder ein paar Chancen. Weil ich glaube, dieses simple, relativ simple Konzept, den Ball erstmal vorne reinschlagen und dann mit der individuellen Qualität versuchen, dort sich die Chancen zu erspielen, das funktioniert auf dem Niveau, bei allem Respekt vor Essen, aber das funktioniert auf dem Niveau dann eben doch erstaunlich oft für Wolfsburg. Hier hat es jetzt eben nicht funktioniert, weil A, zu spät und B, ja, eben dann auch diese zwei, drei großen Dinger, die sie am Ende noch hatten, die haben sie dann eben nicht genutzt. Aber insgesamt einfach ziemlich unkreativ von Wolfsburg, nicht so spielstark, wie man es in dieser Saison auch schon mal gesehen hat von ihnen. Und am Ende dann, ja, XG hin oder her, am Ende dann auch einfach ein verdienter Punkt für Essen, weil sie es über weite Strecken, finde ich, sehr, sehr gut verteidigt haben, sehr kompakt verteidigt haben, in den richtigen Momenten auch aggressiv verteidigt haben. Und ich finde, was sie sehr gut gemacht haben, ist hin und wieder den Rhythmus zu brechen, sei es durch einen Foul oder eben, indem sie dann doch mal einen eigenen Konter setzen konnten. Da haben sie es immer wieder geschafft, so ein bisschen Entlastung reinzubringen. Und das haben sie clever gemacht und sich dann am Ende diesen Punkt auch verdient, finde ich.
Es ist wirklich so ein wiederkehrendes Thema beim VfL Wolfsburg, dass eben die Dominanz im Herausspielen von Torchancen, also sich die Dominanz nicht darin auch ausdrückt, also auch in der ersten Hälfte schon. Und ehrlicherweise, so ganz konnte ich das gar nicht greifen, warum dem so war. Also weil nämlich, ich finde, in der ersten Hälfte, die wirklich super war, 10-1 Schüsse, Essen war offensiv gar nicht zu sehen und Essen stand in einer extrem tiefen Positionierung. Das hat dazu geführt, dass Bergswand und auch Kleinherne an manchen Stellen, also die Innenverteidigerin, die konnten weit mit andribbeln, weil sie wurden sowieso nicht gebraucht. Das heißt, da hatte Wolfsburg wahnsinnig viele Spielerinnen auch in gefährlichen Räumen. Und sie haben es eigentlich wirklich immer gut hinbekommen, so 4-gegen-4 Situationen auf dem Flügel herzustellen. Da waren dann die Außenspielerin, die Stürmerin, die Achterin und die Sechserin meistens waren da und musste gar nicht immer Schierland die Sechserin sein, sondern manchmal eben auch eine der Innenverteidigerinnen. Und so kannst du dann so ein 5-4-1, was Essen da vermehrt gespielt hat, kannst du dann eigentlich ganz gut bespielen. Das Problem, was finde ich aber dann immer deutlicher wurde in der ersten Hälfte, war, dass halt Wolfsburg als Endpunkt des Angriffs immer die Flanke gesehen hat oder häufig die Flanke gesehen hat. Und wenn die Flanke von der Grundlinie von Sven Yehud kam, dann war die auch super gefährlich. So kommt ja unter anderem auch diese riesen Bärenstein-Chance noch zustande, wo sie einfach den Ball nicht richtig trifft. Ansonsten hätte das auch das 2-0 sein können. Aber was eben wirklich komplett fehlt, sind Dinge durchs Zentrum. Also eben mal über den Zehnerraum, über den Achterraum, auch mal in einen Raum reinspielen, in dem es gerade schon eng ist, im Vertrauen darauf, entweder spielt man sich direkt durch oder man holt sich im Gegenpressing den Ball und hat dann doch mal die Möglichkeit, eine Torchance zu erzielen. Da finde ich, hat sich auch so ein bisschen gerecht, Janina Minge als Achterin, Zehnerin aufzustellen, weil ich finde nicht, dass so enge Räume ihr Metier sind. Das hat man in dem Spiel meiner Meinung nach auch gesehen. Bussi hat es schon besser gemacht, aber die war oft sehr breit gestanden. Sacha Linder war häufig eingerückt, also nicht immer, aber in manchen Situationen hätte man vielleicht auch unter diesem Aspekt noch ein bisschen anders machen können. Aber das war so der Grund, glaube ich, warum trotz all des Ballbesitzes da so wenige Torchancen herausgekommen sind. Und was ich dann aber interessant fand, war, in der zweiten Hälfte hatte ja Essen eine Entscheidung getroffen. Und zwar, Essen war ganz offensichtlich nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie man die erste Hälfte gespielt hat. Zu Recht, denn wäre es so weitergegangen, hätte man nie im Leben ein Tor erzielen können, weil man einfach überhaupt nicht torgefährlich war. Und in der zweiten Hälfte ist Essen höher angelaufen. Es war nicht dieses tiefe 5-4-1, das gab es ganz am Schluss nochmal, sondern es war eher ein hohes Anlaufen, auch eher so 5-2-3, also je nachdem, wie Wolfsburg aufgebaut hat, sie haben das eigentlich gut angelaufen. Und da gab es immer wieder Ballgewinne, es gab lange, lange Phasen, in denen Wolfsburg gar keinen Schuss hatte. Ich glaube, zwischen der 48. und der 61. Minute gab es keinen einzigen Schuss vom VfL Wolfsburg. Jetzt auch nicht 15 von Essen, aber es hat ja schon mal gereicht, um es bei 1:1 zu halten. Und das ist, glaube ich, das bei der ersten Hälfte, finde ich, da muss man bei, kann man bei Wolfsburg bekannte Muster sehen, warum es nicht gut war. Und in der zweiten Hälfte, glaube ich, da muss man wirklich Essen gratulieren halt zu diesem Mut und dann auch zu der Umsetzung. Weil jemand wie Thuan zum Beispiel, die hat ja ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht, ist irre viel gelaufen, war in sehr, sehr vielen Duellen sehr, sehr gut, hat sehr, sehr viele Bälle da gewonnen. Eine Leonie Köpp, die war dann am Schluss, war die zentrale Anläuferin, weil dann Meier auf dem Flügel war, da haben sie auch so ein bisschen rotiert dann mit den Einwechslungen, die es in der zweiten Hälfte gab. Die hat bis zum Krampf quasi gespielt und angelaufen gegen den VfL Wolfsburg. Plus hinten raus konnte dann noch Kim Sindermann noch die entscheidenden Dinge halten, die gehalten werden mussten. Und das ist für mich so die Zweiteilung dieses Spiels. Zweite Hälfte würde ich vollen Credit an Essen geben. Mit dem kleinen Sternchen, ja, ein bisschen Glück hatten sie trotzdem auch noch, gehört aber, denke ich, dazu. Und bei der ersten Hälfte, das geht für mich klar auf den VfL, dass sie da aus all diesen tollen Feldpositionen so wenig gemacht haben. Jetzt habe ich sehr lange geredet, ich entschuldige mich, sorry.
Ich fand auch, um ehrlich zu sein, also ich fand, das ging schon gegen Ende der ersten Halbzeit los, dass man so ein bisschen mehr Aktion gesehen hat von Essen. Mhm. Und in der zweiten Halbzeit, wie du schon, da waren die Wolfsburgerinnen, die kamen auch irgendwie gar nicht mehr von 16er irgendwie. Eine sehr lange Zeit irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die irgendwie, weiß nicht, wie es Essen gemacht hat, aber sie haben die so weit immer nach hinten, also sie waren schon in der Hälfte von Essen, aber sie kamen da irgendwie gar nicht hin irgendwie einfach. Und das hatte Essen über so einen sehr langen Zeitraum, dann waren die Wolfsburgerinnen ja auch total frustriert. Man hat denen das ja angesehen, dass die da irgendwie mega unzufrieden waren, weil die natürlich gehofft hatten, irgendwie zu dem Zeitpunkt, was ich ja auch angenommen hatte, wenn ich ehrlich bin, ne, dass sie ja schon 5-0 führen irgendwie. Dem war aber nicht so. Und dann hat das natürlich irgendwie, dann hat das ja gut geklappt, ne? Also muss man ganz klar sagen. Da muss ich jetzt gegen Juventus Turin nochmal eine Steigerung her, würde ich jetzt sagen, so eine Offensive. Ganz klar. Aber ja, also aber man hatte schon das Gefühl, dass Essen sich auf jeden Fall doch extrem stark stabilisiert hatte irgendwie, dass man das so gut hinbekommt.
Mhm. Mit Thuan, die eben als Neuzugang direkt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Kowalski auf der 6, also in der defensiven Haltung, dafür Leonie Köpp auf den Außen. Also mit Köpp und Behrensen war auch schon so, also Umschaltfokus oder zumindest Tempo und Dynamik, glaube ich, war von Anfang an so einer der Pläne von Essen, wie man in diesem Spiel vielleicht dann auch Tore erzielen will, auch wenn es dann letztlich aus einer Standardsituation fast schon war. Aber wir haben jetzt schon viel über Wolfsburg gesprochen und wir alle wissen, die Saison von Wolfsburg, die wird sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen entscheiden. Dieses Rückspiel gegen Juve ist wichtig, das Rückspiel in Anführungszeichen gegen Bayern ist wichtig und dann können wir das besser bewerten. Die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt mit Essen, Justin? Also die haben wahnsinnig gefeiert nach Schlusspfiff. Sie wussten ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass der HSV eine weitere Sensation dieses Spieltags schaffen würde und mit einem Dreier in Hoffenheim, darüber werden wir jetzt dann gleich sprechen, an Essen sogar vorbeizieht. Wie groß schätzt du die Chancen von Essen ein? Tatsächlich so, wie Julius vorhin angedeutet hat, das Ruder noch rumzureißen in der Saison.
Ich finde den Abstiegskampf tatsächlich so spannend wie schon lange nicht mehr. Also in den letzten Jahren hatten wir ganz oft die Situation, dass man so zwei Teams hatte, wo man gesagt hat, die steigen safe ab oder die sind sehr, sehr, sehr sicher da unten drin. Vielleicht noch ein drittes, was es vielleicht ein bisschen spannend machen könnte. Aber jetzt hast du ja wirklich mit Jena, Essen, dem HSV und Nürnberg da vier Teams unten, wo ich sage, klar, es gibt da Abstufungen und es gibt sicherlich auch Teams, die haben hier und da ihre Stärken und Schwächen und sind unterschiedlich zueinander. Aber wenn die einen Lauf haben, dann traut man denen alles zu. Und da würde ich sogar Jena noch nicht komplett abschreiben, die vielleicht unter den Vieren am ehesten noch prädestiniert für einen Abstieg sind. Und Essen, haben sich super gefangen. Also nach einem wirklich schwierigen Saisonstart auch von der SGS und dem Trainerwechsel dann auch, haben die das gut gemacht, finde ich, und haben zuletzt auch gut Fußball gespielt, haben wieder ihre Stärken auch wiedergefunden im Umschaltspiel, im Tempo, was sie auch bringen können im Angriff, und verteidigen halt extrem leidenschaftlich, wie sie es jetzt auch gegen Wolfsburg getan haben. Insofern, ja, abschreiben würde ich da gar keinen da unten und ich traue Essen auch zu, dass sie da nochmal vorbeiziehen, entweder an Hamburg oder Nürnberg. Also da ist weiterhin alles offen und dieser Punkt, auch unabhängig von dem Ergebnis, des HSV. Ich glaube, wenn sie gewusst hätten, dass Hamburg 4-0 gegen Hoffenheim gewinnt, selbst dann hätten sie, glaube ich, diesen Punkt auch gefeiert, weil es einfach ein überragendes Ergebnis ist mit einer sehr, sehr starken Leistung. Und ich glaube, das wird Essen jetzt auch nochmal einen Push geben und wird auch nochmal das Selbstvertrauen pushen und zeigen, ey, hier geht noch was in den letzten Spielen und wir können das schaffen.
Ich finde, sie haben jetzt ja auch ein zweites Mal einen Punkt bekommen, mit dem man jetzt nicht so zwangsläufig gerechnet hat. Gut, gegen Köln, ne? das jetzt schon eher, ne? Aber jetzt gegen Wolfsburg, muss man ganz klar sagen, also wer das jetzt getippt hat, Chapeau, auch richtig schlimm getippt dieses. Ich glaube, ich habe also ein einziges Spiel, habe ich die Tendenz richtig. Also da ging gar nichts. Von da an, ich würde dann Justin auch recht geben, ich finde, der Abstiegskampf ist super spannend, weil ja auch alle Teams mittlerweile, am Anfang fand ich das jetzt nicht so klar, ne, weil jetzt ja mit Essen und Jena jetzt schon Teams waren, die wirklich nicht sehr gut gestartet haben, aber im Prinzip haben sich doch alle sehr gefangen und haben so auch so eine Leistungssteigerung, eine sichtbare, und jetzt auch mit dem nächsten Spiel sozusagen nochmal, wie nachhaltig das jetzt ist, natürlich eine andere Frage, ne, aber Essen zum Beispiel zwei Spiele hintereinander eine sehr stabile Leistung, finde ich, gezeigt. Ich fand auch Jena jetzt nicht total verkehrt, um das jetzt mal vorwegzunehmen. Also es sind jetzt alles Teams, finde ich, die sich steigern und die noch was reißen wollen. Und da hatten wir letztes Jahr mindestens ein Team mit entweder Duisburg oder Potsdam oder so, die eigentlich fast gar keine Chance hatten. Und das Gefühl hat man jetzt nicht mehr so stark.
Mhm. 53 klärende Aktionen hat er am Ende Essen. Also wenn ihr euch fragt, was ist bei den vielen Flanken rausgekommen? Das. Sehr, sehr viele Bälle, die dann geklärt wurden. Essen damit trotz dieses Punktgewinns auf Rang 13 abgerutscht. Aber 11 Punkte sind es, die man jetzt hat. 2 Punkte Rückstand sind es aktuell auf das rettende Ufer. Essen wird jetzt dann zu Hause gegen RB Leipzig spielen und dann auswärts bei der TSG aus Hoffenheim. Und für Wolfsburg wiederum, die aktuell 11 Punkte Rückstand haben auf den FC Bayern, wahrscheinlich sind es 8 Punkte Rückstand, weil Wolfsburg noch ein Spiel weniger hat als der FC Bayern. Wolfsburg wird jetzt dann eben bei Juventus Turin, dann beim FC Bayern und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal spielen. Das Spiel meinte ich, das wollte ich vorhin eigentlich noch mit reinnehmen. Also Pokal ist natürlich auch noch eine wichtige Nummer für Wolfsburg. Und wer weiß, vielleicht ist das jetzt auch dann so ein Spiel, wo wir dann im Nachhinein gar nicht mehr dran denken. Denn Jule, du hast ja schon gesagt, Meisterschaft, Meisterinnenschaft war eh schon schwierig für Wolfsburg noch zu erreichen. Die beiden Pokale, da wäre aber zum Beispiel noch was drin. Aber dann wollen wir über das nächste Spiel sprechen, das sehr, sehr überraschend war. Und ich habe es schon angekündigt, das fand in Hoffenheim statt. Und wirklich seltenst hat man einen Favoriten so untergehen sehen, wie in diesem Heimspiel in Hoffenheim vor irgendwie 600 ZuschauerInnen und sogar ein paar Wackeren aus Hamburg, die einen 4-0-Sieg des HSV gesehen haben, mit zum Teil toll herausgespielten Toren. Camilla Lindberg trifft in der 18. Minute mit einem schönen Freistoß. In der 33. Minute kann Lindberg auf 2-0 erhöhen und in der 54. Minute ist dann im Grunde dieses Spiel schon vorentschieden. Also die Frage war ja, kann Hoffenheim hier eine Aufholjagd starten, und dann verliert Czerci in der 54. den Ball. Birnak fällt gegen Melanie Brunthaler, Lotta Wrede kann den Ball aufnehmen, dribbelt noch Dorn aus und tunnelt Dick zum 3-0. Also da war wirklich alles drin an quasi, was defensiv so schief gehen kann, was ebenso schief gehen kann. In der 69. Minute fällt dann sogar noch das 4-0 durch Sophie Hillebrand. Und ihr werdet es nicht glauben, liebe Hörerinnen und Hörer, aber wir alle haben das Spiel gesehen und können es euch bestätigen, der HSV hätte das noch höher gewinnen können. Es lag an einigen Paraden von Laura Dick, dass es nicht 5-0 oder gar 6-0 geendet hätte. Also ja, ein Spiel, das einen wirklich aus Hoffenheimer Sicht, glaube ich, komplett ratlos zurücklässt und aus Hamburger Sicht aber sehr euphorisiert. Justin, wie haben dir beide Teams gefallen und kannst du Erklärungsansätze für das liefern, was wir da im Ergebnis gesehen haben?
Also klar, Hamburg hat mir sehr gut gefallen, Hoffenheim nicht. Das liegt, glaube ich, schon in der Natur der Erklärung, die du gerade schon geliefert hast, beziehungsweise
ja,
in der Beschreibung.
Frage ist mir auch aufgefallen.
Alles gut. Erklärungsmäßig tue ich mich sehr, sehr schwer, muss ich sagen, weil ich kann auch nur beschreiben, dass ich ein sehr lethargisches Hoffenheim gesehen habe, ein sehr statisches Hoffenheim. Also die haben sich hinten den Ball zugespielt in ihrer Dreierkette im Aufbau, hatten davor eine Sechserin und alle, die vorne waren, haben sich irgendwie so gar nicht bewegt gefühlt. Also klar, Kameraeinstellung ist auch immer ein bisschen schwierig in der Frauen-Bundesliga, aber grundsätzlich habe ich da wenig Bewegung gesehen, wenig Freilaufverhalten. Die einzige, die mal wirklich ein bisschen entgegengekommen ist, war Gloning. Aber sonst war da einfach kaum Bewegung im Ballbesitzspiel. Und dann hast du in der, ich glaube, 20. oder 21. Minute hattest du eine kurze Verletzungsunterbrechung, wo man gesehen hat, da hat der Trainer von Hoffenheim jetzt auch die Trainerin nochmal zusammengeholt. Und da habe ich mir eigentlich erwartet, naja, jetzt kommt vielleicht was, jetzt wird irgendwas verändert, jetzt gibt es vielleicht noch eine Spielerin, die sich ein bisschen tiefer fallen lässt oder so. Aber es war einfach genau dasselbe Bild danach. Also Dreierkette im Aufbau. Und dann hast du Harsch davor gehabt und dann ab und zu mal Gloning, die sich ein bisschen hat fallen lassen, aber sonst keine Bewegung. Und dass der HSV einigermaßen gut verteidigen kann auch, das hat man hier und da in dem ein oder anderen Spiel auch schon sehen können, dass sie das leidenschaftlich können, dass sie hier und da auch ein sehr gutes Pressing spielen können, hat man auch schon gesehen in dieser Saison. Und das ist dann einfach zu wenig. Also da kannst du gegen jeden Gegner in der Bundesliga eigentlich spielen, wenn du dich so wenig bewegst, so wenig freiläufst, dann öffnest du keine Räume, dann kann Hamburg ganz einfach verschieben, ohne großen Kraftaufwand, ohne großen Entscheidungszwang, sage ich mal. Und ja, das hat mich bei Hoffenheim schon einigermaßen schockiert, zumal sie ja zuletzt auch eigentlich ganz gut in Form waren. Also zumindest das ein oder andere Spiel gewonnen haben, gutes Selbstbewusstsein haben sollten. Klar, jetzt waren auch Gegner dabei, die jetzt nicht von ganz oben kommen, aber trotzdem ist ja der HSV auch kein Gegner, der von ganz oben kommt. Insofern hatte ich schon die Erwartungshaltung, dass sie dieses Spiel auch souverän gestalten, und das war überhaupt nicht der Fall.
Gut, man könnte natürlich drüber diskutieren, ob in diesem Club-Auswärtsspiel, das man eben 3-0 gewonnen hat aus Sicht der TSG, ob da nicht schon manche Dinge schon angelegt waren, die man jetzt in dieser Partie gesehen hat, weil dieses Spiel war halt geprägt von der frühen roten Karte und den vielen Strafstößen, die es da gab. Wir haben es ja damals im Rasenfunk besprochen. Aber das, was du angesprochen hast mit den fehlenden Bewegungen, das war das, was mich auch sehr verwundert hat und wo ich mich gefragt habe, Jule, woran das liegen kann, dass es da keinerlei Veränderung drin gibt. Also klar, du kannst drüber sprechen, Steiner kurzfristig ausgefallen und Jill Jansens hat die fünfte gelbe Karte gesehen. Das sind natürlich wichtige Spielerinnen, gerade Jansens, was auch so eine Dynamik nach vorne angeht. Aber trotzdem stehen da ja noch genügend auf dem Spielfeld, die das können müssten. Und auch die Einwechselspielerinnen haben ja im Grunde gar keine Veränderung gebracht. Es wurde ja dann schon relativ früh gewechselt, wobei es da schon 0-3 stand, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Also was sagt denn das über Hoffenheim aus, dass man jetzt ein solches Spiel mit dabei hat, in dem man ja nicht mal innerhalb des Spieles einen Ansatz zeigen kann, dass es besser wird? Also dieses Spiel haben die ja hinten raus abgeschenkt, ist zu viel, aber es gab schon Situationen, in denen dann Spielerinnen auch einfach stehen geblieben sind, nachdem sie ausgedribbelt waren, unter anderem in der 82. Minute Hahn, die grätscht ab, kriegt den Ball nicht und braucht quasi 2 Minuten, um aufzustehen, überspitzt gesprochen. Und in der 95. hätte es ja auch noch einen Strafstoß eigentlich für den HSV geben müssen. Also bin ich da zu hart, wenn ich sage, das ist schon wirklich bedenklich, wenn man sich so hängen lässt?
Ja, nein, bist nicht zu hart, das ist bedenklich. Gut, jeder hat natürlich auch vielleicht auch mal ein schlechtes Spiel, ne? Und der HSV hat ja richtig so einen Rausch gespielt, fand ich, ne? Also das, es gibt ja so Tage, da gelingt dem einen alles und den anderen nix, und so war das jetzt irgendwie so ein bisschen. Also der HSV hat das auch perfekt gemacht. Ich muss zugeben, das war das erste Spiel in diesem Kalenderjahr, was ich jetzt vom HSV gesehen hatte, und davor hatte ich immer nur eure Berichte gehört und dachte, oh Gott, aber so spielte der HSV jetzt ja null, ne? Also, wobei natürlich jetzt irgendwie so einen anderen Statistikteil, ne? Also was jetzt Ballbesitz und Pässe angeht, weil der HSV natürlich nicht so gut, aber das hat man gar nicht so gesehen, weil sie ja immer irgendwie, wenn sie den Ball hatten, irgendwie Gefahr ausgestrahlt haben, ne? Dann waren sie ruckzuck vorne und dann ist ja auch ganz oft was passiert. Und bei der TSG war es genau andersrum. Da war dann der Ball irgendwie in wichtigen Momenten weg. Bei Selina Serci habe ich mich zwischendurch mal gefragt, spielt sie mit? Aber dann habe ich sie gesehen, wie verzweifelt vor dem Tor stand, aber der Ball schon irgendwie seit gefühlten 2 Minuten weg war. Also das war so ein bisschen sinnbildlich, fand ich. In dem Moment, sie ist da, aber sie wusste gar nicht, was passiert, ne, irgendwie. Also sie hatte da jetzt gar keine Anbindung mehr, fand ich jetzt irgendwie. Also es war schon sehr da funktioniert halt gar nichts. Und in der Tat, die Hoffenheimerinnen haben da jetzt auch nicht reagieren können, weder in der Pause irgendwie noch irgendwie zum irgendeinem anderen Teil, dass sie den HSV so stoppen konnten, dass da nicht permanent da irgendwie Gefahr ausstrahlt oder Tore schoss und auch nicht selber zu guten Angriffen kam. Ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt ist natürlich dann auch die Verzweiflung groß gewesen, muss man ganz klar sagen. So sahen die zumindest aus. Aber wäre ich auch. Waren auch sehr ungläubig, was jetzt, glaube ich, alle waren. Aber man hat es dann nicht geschafft zu sagen, okay, wir stabilisieren uns jetzt mal hinten und gucken, dass da jetzt der HSV nicht permanent vorm Tor auftaucht und grandios schießt. Und B, sie kam ja auch gar nicht mehr so richtig, oder überhaupt gar nicht irgendwie so vernünftig vor das Tor einfach. Mhm. Und wieder, also man hat da nicht, weiß nicht, ob es jetzt da die ein, zwei Spielerinnen waren, die da nicht dabei war oder man immer noch auf Melissa Kössler so vermisst ist. Also ich habe sie vermisst in diesem Spiel, was war so.
Ich habe ehrlich gesagt alles vermisst in diesem Spiel, also aus Hoffenheimer Sicht. Wenn jeder Schuss, der aufs Tor gegangen ist von Hoffenheim, wenn jeder Schuss aufs Tor reingegangen wäre, wenn Lea Paulik einfach gesagt hätte, kommt, den gebe ich euch und den auch noch, dann hätte Hoffenheim trotzdem nicht gewonnen, dann wäre es 4-4 ausgegangen. Also so viel zur offensiven Harmlosigkeit von Hoffenheim, der ja aber auch eine Aggressivität beim HSV gegenübersteht. Und das fand ich halt so interessant, Justin, weil irgendwann bekommt so ein Spiel so eine Eigendynamik. Also ich würde sagen, spätestens ab dem 3-0, da hast du auch gesehen, da war dann wirklich, also kaum noch Gegenpressing-Aktionen, kaum noch Aktivität bei Hoffenheim, das war wirklich dann einfach gar nicht mehr gut nach dem 3-0, während der HSV richtig berauscht war am eigenen Erfolg und hey, wir machen ja endlich mal unsere Chancen, das gibt's ja alles gar nicht, komm, gib mir den Ball, ich möchte nach vorne rennen. Aber auch vorher habe ich nicht verstanden, warum Hoffenheim so manche Dinge sich auch selbst schwer macht. Also zum Beispiel hatten sie ja im Spielaufbau in der Regel eigentlich fast immer eine Überzahl, also du hast ja vorhin schon besprochen, 3-1 Aufbau, aber oft auch 3-2 plus, sowohl Lisanne Kaut auf der linken Schiene als auch Hahn auf der rechten Schiene, die sind schon relativ tief geblieben. Es war jetzt nicht so, dass die vorgeschoben haben bis in die letzte Kette. Könnte man auch machen gegen eine Viererkette, haben sie aber nicht. Das heißt, die waren eigentlich immer in Überzahl. Und was machen sie? Sie spielen total früh den langen Ball und den verlieren sie dann. Da haben sie dann eben manchmal auch Pech gehabt beim zweiten Ball. Also Hoffenheim stand sich selbst im Weg, aber halt auch deshalb, weil der HSV dann in vielen, vielen Belangen einfach sehr, sehr gut war. Und das betrifft eben nicht nur die Offensivspielerin, die logischerweise viel Lob bekommen nach einem 4-0, sondern auch die Defensivspielerin. Also wie würdest du denn aus HSV-Sicht auf dieses Spiel blicken?
Ja, also ähnlich. Ich fand, dass sie defensiv auch sehr viel richtig gemacht haben. Ich meine, selbst wenn taktisch bei Hoffenheim vieles nicht rund läuft, musst du immer noch gegen wirklich sehr gute Fußballerinnen verteidigen, die auf individuellem Niveau immer die Qualität haben, ein Spiel dann doch irgendwie umzudrehen und irgendwie doch in die Richtung zu kippen. Und das musst du dann eben von Anfang an erstmal so verteidigen, wie es Hamburg gemacht hat, bei aller Kritik für Hoffenheim, die auch total berechtigt ist. Und das haben sie sehr gut verteidigt, sehr kompakt verteidigt, haben kaum Lücken aufgelassen. Ich finde, sie haben auch, wenn dann doch mal ein bisschen Bewegung bei Hoffenheim da war, die Spielerinnen auch gut übergeben. Und was sie, finde ich, was bei mir persönlich Eindruck hinterlassen hat, war, dass sie mutig hinten rausgespielt haben, gerade in der Anfangsphase, und da teilweise Situationen hatten, wo sie 3-4 Kurzpässe auf der einen Seite gespielt haben, sich dort gelöst haben aus dem hohen Pressing von Hoffenheim und dann die Verlagerung auf die andere Seite gespielt haben. Und das war echt, das haben sie jetzt nicht so extrem oft gemacht in dieser Qualität, aber da sind mir 2-3 Szenen in Erinnerung geblieben, wo sie das wirklich gut auflösen und wo ich sage, Chapeau, das war echt gut. Also da so gegen Hoffenheim zu spielen, so mutig zu spielen und sich dann dafür auch noch so zu belohnen, das war stark. Und das war was man jetzt von Hamburg in dieser Saison noch nicht ganz so oft gesehen hat. Also meistens war es ja dann doch so, dass sie relativ schnell dann auch in solchen Situationen den langen Ball gewählt haben oder dann doch gepresst wurden und den Ball verloren haben. Und das haben sie hier sehr gut gemacht und sich dann eben auch belohnt. Ich finde, das ist auch ein wichtiges Stichwort, das hast du vorhin auch so ein bisschen durchklingen lassen. Belohnen, das ist dem HSV in dieser Saison bei guten Leistungen oft nicht gelungen, dass sie dann eben die Situation genutzt haben und effizient dann auch die Chancen genutzt haben. Hier ist es ihnen gelungen. Und jetzt doch wieder Lob für die Offensive, weil sie da eben auch ein paar Spielerinnen drin hatten, die einen richtig guten Tag erwischt haben, mit Lindenberg beispielsweise oder auch Brunnthaler, die unfassbar viele Dribblings gewonnen hat. Einzigen Abzug, den ich da mache, ist für den Jubel von Lindberg, dass sie da den Ronaldo auspackt. Dafür gibt's Abzüge von mir, aber sonst sehr starke Leistungen von all da vorne.
Ich fand, Hillebrand hat auch ein super Spiel zum Beispiel gemacht. Die war ja auch permanent vorne einfach. Ja. Also, und auch allein der Freistoß, das war ja auch, also Wahnsinn, ne? Muss man ja auch mal so erstmal hinbekommen, ne?
Freistöße ins Torhüterinneneck. Irgendwie wird das so ein Muster dieser Saison. Stand ehrlich gesagt Laura Deck auch nicht so gut. Also muss man leider auch mit dazu sagen. Hat aber ansonsten so gut gehalten, dass man sagen kann, na gut, daran allein lag es jetzt nicht. Aber jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, die Offensive zu loben, ohne über Lotta Wrede zu sprechen. Bin ich der Einzige, der von Lotta Wrede so geflasht war? Oder habt ihr euch schon, Jule, schon dran gewöhnt, wie gut die ist? Ich meine, die Zahlen alleine, sie hat 14 von 20 direkte Duelle gewonnen. 14 von 20 und 5 von 7 Tacklings auch noch gewonnen. Und dazu eben Tor und Torchancen vorbereitet und gelaufen ohne Ende. Also, ja, bist du schon zu abgebrüht, Jule, um das zu loben?
Nein, aber ich kann ja nicht alle loben. Nee, aber die hat auch ein extrem, also die Seite an sich schon alleine, die hat auch ein super Spiel gemacht. Kann man jetzt gar nicht zu sagen. Also ich muss sagen, die ganze, Justin hat es ja schon gesagt, die komplette Offensive hat ein mega geiles Spiel gemacht und daran werden sie sich hoffentlich noch ein bisschen erinnern und daran anknüpfen können. Mhm. Also dann, zumal, also das war ja, also wenn man das einem vorher gesagt hätte, ne, da wäre man, ich hätte das nicht so unterschrieben, muss man ganz klar sagen. Und das sah wirklich aus, als ob irgendwie Hoffenheim gegen, ich will nicht sagen Bayern, ne, aber irgendwie gegen so ein dritter Platzanwärter, also als ob es andersrum wäre, so ein bisschen. Ne? Ich weiß auch nicht, was da war. Also irgendwie. Und das vor heimischem Publikum, gut, das war jetzt nicht so stark besetzt an diesem sehr kalten Sonntag, aber hinten raus kam ja noch ein bisschen Schnee. Aber das war schon, das war alles gut. Ne? Also auch die Abwehrleistung, fantastisch.
Aber wirklich, also
Paulik, die war da, wenn man sie brauchte.
Und dann eben Martens und Paulina Bartz im zentralen Mittelfeld auch sehr, sehr gut gespielt, finde ich. Also Martens hat 7 von 10 Duelle gewonnen am Boden, 5 von 6 Tackling-Versuchen waren erfolgreich. Bartz 7 von 12 am Boden und 4 von 5 Tacklings. Also man muss es jetzt nicht nur an den Statistiken aufhängen, aber wenn man eben gesehen hat, warum versandeten eigentlich ständig TSG-Chancen, bevor es eigentlich eine Chance wurde, also quasi Angriffe, die gar nicht zu einem Torabschluss geführt haben, dann waren halt die ganz oft Endstation oder eben dann eine Reihe dahinter Svea Stolt, die auch Cerci wirklich entnervt hat, weil sie ihr bis in die gegnerische Hälfte gefolgt ist in manchen Situationen, weil Cerci ja immer tiefer sich angeboten hat, damit sie endlich mal einen Ball kriegt. Also das war schon einfach sehr, sehr gut und ist auch interessant, weil ich habe den Artikel selber noch nicht gelesen, aber im Forum hat jemand geschrieben, dass das Hamburger Abendblatt darüber berichtet, dass der Kader beim HSV inzwischen so groß ist, dass man in 2 Trainingsgruppen trainiert und zwar an unterschiedlichen Orten. Die einen in Norderstedt und die anderen tatsächlich am Stadion. Ach ja, so, klar, einmal in Norderstedt, einmal am Stadion. Das heißt, die Trainingsgruppe 2, gerade Hoffenheimerinnen und Hoffenheimer werden sich da sehr gut dran erinnern. Sie ist offenbar gebildet und ehrlicherweise weiß ich nicht ganz, was ich von der Maßnahme halte. Es spricht auf jeden Fall nicht für eine gute Kaderplanung, wenn du sagst, hey, um die Qualität im Training hochzuhalten, trennen wir das jetzt und trennen das auch räumlich so. Ja, ich will da jetzt keinen Bezug herstellen, weil das wäre jetzt unseriös und das ist auch erstmal nur ein Spiel. Aber ja, es ist interessant. Man könnte gerade über den HSV, glaube ich, sehr lange sprechen. Justin, magst du noch was ergänzen? Du hast jetzt schon länger nichts mehr sagen dürfen.
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir alles gesagt, von der harschen Kritik an Hoffenheim bis zum Lob für Hamburg. Ja, also bei Wrede schließe ich mich natürlich auch an. Die muss man natürlich auch nennen. Hat auch ein klasse Spiel gemacht, auch viele Dribblings gewonnen. Ja. Dass sie ein super Talent ist, steht eh außer Frage, aber umso schöner, wenn sie es dann hier und da auch so zeigen kann, wie jetzt in Hoffenheim. Also für den HSV, glaube ich, ähnlich wie bei Essen vorhin. Das ist auch so ein bisschen Signalwirkung an sich selbst. Ey, guck mal, was wir können und wie gut wir sind und was wir dann auch gerade im Spielaufbau zeigen können. Und ich glaube, das wird sehr helfen für die kommenden Wochen und macht den Abstiegskampf nicht minder spannend.
Und eine letzte Spielerin muss ich noch kurz erwähnen, Jonna Wrede, jetzt haben wir sie aber wirklich fast alle durch, die hat fast jeden Pass nach vorne gespielt. Also wirklich unglaublich. Es waren jetzt nicht 500 Pässe, so ehrlich muss man sein, aber wenn eben die Frage ist, warum war der gerade der linke Flügel mit den beiden Wredes eben so stark, dann ist Jonna darauf auch eine Antwort. Also ein ganz fantastisches Spiel für den HSV. Vielleicht sorgt es ja dafür, dass noch ein paar mehr Tickets verkauft werden für das Nordderby, das jetzt ansteht. Da läuft der Ticketverkauf äußerst schleppen, enttäuschend schleppen, ehrlicherweise. Und nach dem, was ich so aus Hamburg gehört habe, wird da jetzt auch nicht die ganz große Werbetrommel gerührt. Dabei kommen jetzt zwei hochinteressante Heimspiele für alle HSV-Fans. Werder Bremen zu Hause und dann der FC Bayern im DFB-Pokal. Also wenn ihr noch nichts vorhabt am Wochenende, schaut zum HSV, zumindest sportlich haben sie jetzt alles dafür getan, dass man Lust haben kann auf diese beiden Partien. Und wie es dann laufen wird, das werden wir sehen. Für den Moment bedeutet das aber, dass man eben über den Strich springt, 2 Punkte Vorsprung hat auf Essen. 13 Punkte sind es jetzt für den HSV und auch ganz wichtig, man ist zumindest Stand jetzt bei der Tordifferenz auch wieder in einem Bereich, in dem alle anderen auch liegen, weil man hier eben +4 sammeln konnte an diesem Wochenende. Also rundum gelungen für den HSV. Hoffenheim wiederum wird nach einer Analyse dieser Partie das ganz schnell vergessen und kann auch jetzt dann sehr schnell wieder korrigierend eingreifen. Also Hoffenheim hat aktuell 1 Punkt Rückstand auf Rang 3. Hoffenheim hat allerdings auch noch ein Spiel weniger und man spielt bei Eintracht Frankfurt. Das heißt, da könnte man direkt einem Konkurrenten dann wichtige Punkte klauen und sich vorbeischieben. Und jetzt spielt man dann in Leverkusen. Und da ist natürlich genau dasselbe möglich, denn Leverkusen ist gerade das Team, das aktuell auf Rang 3 liegt. Sprich, bei allem, was bei Hoffenheim definitiv nicht gut war, eine gute Partie in Leverkusen und die ganze Saison könnte sich schon wieder in eine ganz andere Richtung drehen. Und dann ist das im Nachhinein vielleicht nur ein Ausrutscher gewesen. Schauen wir mal, ob so sein wird. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Aktuell wage ich mir da keine Prognose, traue ich mir da nicht zu. Dann wollen wir aber auch mal auf das dritte Team blicken, das da unten drin steckt und das ist Jena. Jena hatte gleich 2 Spiele. Unter der Woche hat man sein Spiel gegen den FC Bayern nachgeholt und es war ernüchternd und auch nicht gut für die Torbilanz, denn man hat mit 0-6 verloren und war im Grunde auch, ja, es gab sehr, sehr wenige Chancen. Ein Treffer hätte man vielleicht machen können, aber am Ende eben mit 0-6 und dann kam als nächstes Eintracht Frankfurt. Das ist definitiv jetzt auch nicht der Gast, den man sich unbedingt gleich wünscht. Vor allem, wenn dieser Gast in der 4. Minute schon mit 1-0 in Führung gehen kann. Nach einer Ecke von Nina Lürsen kann Geraldine Reuteler das erste ihrer 3 Tore dieses Tages erzielen. Und wenn ich euch sage, Geraldine Reuteler hat 3 Tore erzielt und wenn ich euch als nächstes ersage, dass in der 25. Minute Jena von Selina Sophie Böhm, die ihr erstes Erstligaspiel gepfiffen hat, die Schiedsrichterin, einen sehr, sehr schmeichelhaften Strafstoß bekommt und der aber verschossen wird, dann merkt ihr schon, ach, das war anscheinend nicht der Nachmittag von Jena. Und so ist es dann auch tatsächlich. In der 31. Minute macht dann Reuteler das 2-0. In der 47. Minute, also fast unmittelbar nach Wiederanpfiff, Anjomi das 3-0. Damit ist das Spiel mehr oder weniger entschieden. Und hinten raus kann zwar Jaron noch mit einer Ecke auf Gora dann das 1-3 vorbereiten, aber als dann in der 91. Minute Reuteler eben ihr 3. Tor macht zum 4-1. Spätestens dann ist klar, das ist, Jule, ein sehr erfolgreiches Spiel für Eintracht Frankfurt gewesen und die Eintracht scheint wieder in der Spur zu sein. Wie würdest du denn aus Sicht, ja, lass mal mit der SGE beginnen, wie würdest du denn aus Frankfurter Sicht auf dieses 4-1 blicken?
Ja, Pflichtsieg, ne, hätte ich jetzt fast gesagt, nachdem man ja schon vor in dem Europacup, ich weiß nicht, wie es heißt, ich vergesse es immer, Champions Cup, glaube ich.
Europapokal einfach, stimmt, Europa-Pokal, aber das habe ich gar nicht gesagt.
Egal, die 4-0 zweite
gegen Nordirland, super.
Genau, gespielt hat, ne, das ist, muss man ja auch sagen, ich glaube sogar am Donnerstag, ne. Und jetzt aber, ja, also ich, souverän, muss man einfach sagen. Ich fand jetzt Jena war jetzt auch nicht völlig daneben, ne? Obwohl sie ja das so hatten, aber sie haben ihre guten Chancen genutzt. Das Reutler natürlich mit ihrem Sahnetag. Irgendwie, Laura Freigang hat mal wieder nicht so einen Sahnetag gehabt, hätte ich jetzt fast gesagt. Und jetzt ihre Abschlussqualität da jetzt noch weiter zu bewerten, aber ich fand es souverän. Man hat das so das, was man so erwartet hat, hat man geliefert, muss man ganz klar sagen. Das war jetzt nicht bei jedem Spiel so, muss man leider sagen. Sonst hätte Frankfurt sogar mal Chancen auf den zweiten Platz, so wie Wolfsburg gerade spielt. Und das muss man ja sagen, habe ich vorhin unerwähnt gelassen, aber Wolfsburg hat auch das große Glück, dass sie auf Platz 2 sind, weil die anderen alle irgendwie auch Patzer größere wie jetzt Hoffenheim haben. Und aber Eintracht gerade mit so einem Lauf, muss man ganz klar sagen. Also insbesondere offensiv fand ich jetzt schon. Jetzt natürlich jetzt nicht, wo man die Hände hochreißt und sagt, was für eine Leistung, weil das haben natürlich jetzt andere auch schon gegen Jena geschafft, ganz klar, ne? Aber man hat das so mitgenommen, das fand ich jetzt in Ordnung. Das erste Tor, ich weiß jetzt nicht, war natürlich jetzt so ein bisschen schwierig, weil ich fand, aus meiner Sicht hätte Anjomi den Ball an die Hand bekommen oder an den Arm. Weiß man nicht jetzt so genau, aber gut. Der Elfmeter war jetzt ja auch nicht so, was man hätte zwangsläufig gegen müssen. Deswegen fand ich, war jetzt so die erste Halbzeit geprägt von nicht so extrem guten Schiedsrichterentscheidungen. Ich habe irgendwie auch ein paar Mal in Erinnerung, dass sie irgendwie einen Foul gepfiffen hat. Dann hat aber irgendwie, hätte jetzt gesagt, Jena hat da Frankfurterin irgendwie an, nee, es war andersrum. Frankfurt hat irgendwie lange Zeit an Jena-Trinkkugel gezogen sozusagen und dann hat aber Frankfurt trotzdem das Foul bekommen. Deswegen, das war so ein paar Mal auffällig. Das war jetzt vielleicht nicht ihre, das womit sie jetzt angeben kann, die Schiedsrichterin.
Das war ihr erstes Erstligaspiel.
Es war ihr erstes Erstligaspiel.
Vielleicht hat man es manchmal gemerkt, ja.
Das würde ich auch sagen. Aber gut, ich fand es jetzt, wie gesagt, souverän und freue mich, dass Frankfurt wahrscheinlich in dem Europa-Wettbewerb schon wieder verdrängt haben.
Europa-Women's Cup heißt es, glaube ich.
Europa-Women's Cup, dankeschön. Ich habe es ja irgendwie auch zumindest im Live-Ticker verfolgt. Ich finde übrigens, das ist ein, also wird ja leider nirgendwo, also wird ja nicht so im frei verfügbaren Streaming-Dienst, sondern bei Eintracht TV oder so übertragen. Aber ich finde das ja von der Idee attraktiv, ne, dass man jetzt vielleicht auch mal so ein, dass man jetzt nicht jedes Mal sich von Barcelona da irgendwie wegschießen lässt, sondern dass man dann wie so wie früher, ja, wie früher gut. In der Champions League. So.
Ja,
durch die Gruppenphasen juckelt.
Ist das jetzt so viel besser, wenn sich Nordsjælland dann von Eintracht Frankfurt wegschießen lassen muss mit 0-4? Oder wer waren denn nochmal die Gegnerin von Hecken? Also Hecken wird ja sehr wahrscheinlich der Halbfinalgegner, weil die 7-0 gewonnen haben. Also ja, wahrscheinlich.
Ich habe auch nicht gesagt, dass es für die anderen attraktiv ist. Für deutsche Teams ist es.
Ja, okay.
Also zumindest ist es ein Weg, wo man so ein bisschen weit kommt und der jetzt auch nicht so extrem vollgepackt ist, wie finde ich jetzt die Champions League. Mhm. Das ist ja schon mal so ein anderer, so ein bisschen anders, muss man ganz klar sagen. Aber es macht ja auch Frankfurt souverän, muss man ganz klar sagen, ne?
Das stimmt, also dieses 4-0.
Also auch, ne, ich finde das jetzt irgendwie, nachdem man in der Woche 4-0 gewonnen hat und jetzt hier gegen Jena 4-1 und sich da irgendwie nicht irgendwie durch Müdigkeit wie andere da jetzt irgendwie hat er ausspielen lassen, fand ich okay. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, ich fand, Jena hatte dann auch, hat es zumindest immer versucht.
Na, ich bin immer ein bisschen sehr kritisch mit Frankfurt, deswegen versuche ich mich erstmal am Positiven. Habe auch in meinen Notizen erstmal versucht, das Positive so ein bisschen aufzuarbeiten. Ich finde auch, dass gerade eine Entwicklung wieder in die richtige Richtung so ein bisschen zu erkennen ist, was das Fußballerische angeht. Also eine Zeit lang war es ja wirklich so, dass das fußballerisch einfach für das Personal, was auf dem Feld ist, einfach nicht gut war und einfach nicht kreativ war, nicht schnell genug war, nicht präzise genug war. Mir hat die Struktur im Ballbesitz auch eigentlich so gar nicht gefallen. Gefällt mir auch immer noch nicht hundertprozentig, aber ich finde, dass sie gegen Jena zumindest in der Anfangsphase die Abstände gut zueinander gehalten haben, dass sie da auch viel übers Zentrum teilweise gespielt haben, was man von Frankfurt jetzt auch nicht so oft sieht. Das fand ich gut gegen Jena. Sie haben es zwischendrin dann so ein bisschen wieder verloren, indem sie dann Jena so ein bisschen haben reinkommen lassen Mitte der ersten Halbzeit, aber haben sich dann wieder gefangen und auch die Kontrolle übernommen. Und ich finde, dass da der ein oder andere Angriff einfach auch dabei war. Ich kann mich erinnern, 34. Minute habe ich mir aufgeschrieben, war das. Da haben sie von rechts hinten sich diagonal einmal mit Steilklatschspiel nach vorne kombiniert. Da haben sie echt guten Fußball gezeigt in diesem Angriff und auch gezeigt, dass sie es einfach können und dass sie in der Lage sind, solchen Fußball dann auch eben zu spielen. Und klar, jetzt ist Jena nicht der Gegner, wo man sagt, das ist der ganz große Gradmesser für Frankfurt, aber sie hatten eben auch schon eine Phase in der Saison, wo fast gar nichts zusammenlief und deswegen, ja, finde ich, war das schon ein Schritt nach vorne auch, wie sie da teilweise Fußball gespielt haben. Im letzten Drittel ausbaufähig, würde ich sagen, da haben sie aus der Dominanz, die sie hatten, finde ich, nicht genug gemacht. Da hätten sie noch mehr Chancen sich herausspielen können, noch konsequenter sich auch diese Chancen herausspielen können. Und das haben sie nicht so geschafft, aber es hat dann eben am Ende trotzdem gereicht, um 4 Tore zu erzielen. Ja, beim 1-0-Handspiel weiß ich jetzt nicht, ehrlicherweise, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Ich habe es mir auch 4 oder 5 Mal angeguckt, aus den, ich glaube, 2 Perspektiven, die wir hatten. Finde ich sehr schwer aufzuklären. Aus der einen Perspektive, die so ein bisschen hinterm Tor ist, glaube ich, sieht es so aus, als wäre der Ball an der Hand. In der anderen Perspektive sieht es dann wieder nicht so aus. Aber ich glaube, das war jetzt auch nicht spielentscheidend. Ja, weil Frankfurt dann eben das Spiel relativ schnell auch an sich gerissen hat und ja, das dann auch verdient am Ende natürlich gewonnen hat. Mit ein paar Dingen, glaube ich, die man als Fortschritt werten kann.
Ja, interessant, dass du jetzt versucht hast, positiv über Eintracht Frankfurt zu sprechen. Ich bin dir sehr dankbar dafür, weil ich nämlich fast nur negative Notizen zu Frankfurt habe. Also man muss da natürlich ein großes Aber gleich vorweg schicken. Aber Nicole Anjomi, tolle Ballträgerin, auch wieder in diesem Spiel. Aber Geraldine Reuteler, 3 Tore und nicht unverdient, dass sie diese 3 Tore geschossen hat. Aber Östenstadt und Dorsun absolut souverän in der Innenverteidigung und Nina Lürsen mit 2 Vorlagen, vor allem die 2. zum 2-0. Also wunderschöner Kopfball, wunderschöne Flanke. Das war alles definitiv gut und dann eben die Aspekte, die du gerade auch schon genannt hast. Aber darüber hinaus, und jetzt kommt das zweite Aber, finde ich, dass man schon auch noch viele Probleme bei Eintracht Frankfurt gesehen hat. So bizarr das klingen mag nach einem 4-1, aber Laura Freigang ist ein Schatten ihrer selbst. Es tut mir leid, wenn ich das so sage. Aber also im Zehnerraum hat sie quasi gar keinen Ballkontakt gehabt, sondern nur auf den Flügeln. Hatte eine Passquote von 67% in der gegnerischen Hälfte. Also der Ball war in einem von 3 Fällen war er weg, nachdem ihn Laura Freigang am Fuß hatte. Und sie wurde ja auch schon relativ früh ausgewechselt. Und das bezieht sich aber leider auch auf Rebecca Blomqvist. Die hat 9 von 20 Pässen zur Mitspielerin gebracht. Und das waren alles Pässe nach hinten. Also hätten die eben nicht Nicole Anjomi gehabt, hätten die nicht Geraldine Reuteler gehabt, hätten sie auch nicht eine Elisa Sens gehabt, die ja immer wieder dann auch mit Dribblings nach vorne reingeht, plus eben Nina Lürsen, dann hätten die wahnsinnige Probleme im Offensivdrittel gehabt. Und jetzt hatten sie die und deswegen haben sie dieses Spiel auch verdient gewonnen. Aber die Probleme, die auch erklärbar sein können, auch mit Spielbelastung, also ist ja völlig richtig, darauf hinzuweisen, dass sie gegen Nordsjælland ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben, nach allem, was man dazu lesen konnte, finde ich, dass da schon, also da waren einige Probleme. Und auch Mehmeti, die dann reinkam, die hat 9 Pässe in der gegnerischen Hälfte gespielt. Also ja, die hat nur 25 Minuten gespielt, das muss man dazu sagen. Aber das ist schon wirklich erstaunlich, weil nämlich auf der anderen Seite, und das ist ja dann so der Blick von Jena auf dieser Partie, Jena ja unglaublich große Probleme hatte. Also Jasmin Janning hat einen ganz fürchterlichen Fehlpass einmal auf Anjomi gespielt. Trotzdem kommt sie aber noch mit einer positiven Bilanz aus diesem Spiel raus. Also am Ende hat sie, glaube ich, mehr gehalten, als dass sie verursacht hat. Aber egal, ob das Schmid ist, ob das Ihlenburg ist, ob das Mummert ist, alle im Zentrum in der letzten Kette hatten mehrere Fehler mit dabei. Wenn Ihlenburg, wenn die mal aus der Kette rausgegangen ist, war dahinter ein riesiger Raum, der nicht geschlossen wurde. Schmid und Mummert hatten ganz schlechtes Timing dafür, wann müssen sie rausgehen, wenn über die Außen eine Spielerin durchkommt. Plus in den direkten Duellen waren sie auch nicht gut. Also 1 von 5 bei Mummert, 3 von 8 bei Schmid. Und Ihlenburg hatte kein einziges direktes Duell. Die ist nicht mal in die Zweikämpfe gekommen. Also das ist eben schon, also bei allem, was Jena auch okay gemacht hat, finde ich, dass es defensiv von Jena kein gutes Spiel war. Und wenn ich mir das so vergleiche mit anderen Teams, wie die am Wochenende gespielt haben, dann weiß ich nicht, ob Eintracht Frankfurt hier nicht vielleicht sogar viel dominanter eigentlich hätte spielen müssen, aber es halt nicht getan hat, weil man selber gerade aus welchen Gründen auch immer nicht den besten Fußball spielt. Also deswegen, ich habe das Ergebnis gekannt, als ich in dieses Spiel reingegangen bin. Vielleicht kommt auch daher meine Kritik, weil ich, glaube ich, Frankfurt noch stärker erwartet hätte, allein vom Ergebnis her. Aber ich fand Jena wirklich schwach defensiv und Eintracht Frankfurt nicht gut. Und das ist bei Eintracht Frankfurt, werden sie uns die Frage beantworten, ob das für Platz 3 reichen kann, denn unter anderem das Nachholspiel gegen Hoffenheim wird da eine sehr große Rolle spielen. Ja, und bei Jena, Jule, ist jetzt halt dann die Frage, du hast ja vorhin schon ein bisschen über Jena gesprochen und dass du ihnen auch zutraust, dass sie da unten noch ein Wörtchen mitreden. Ich meine, nicht zuletzt ist 2:1 bei Union, hat ja Jena in diese Situation gebracht. 4 Punkte Rückstand sind's und es geht jetzt dann zum ersten FC Nürnberg und danach, nach dem DFB-Pokal, ins Heimspiel gegen den HSV. Das heißt, Platz 11 und Platz 12, die kommen jetzt für Jena. Wie viele Punkte machen die da, deiner Meinung nach? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du sehr gut im Tippen bist.
Ja. Ich wette aus diesem Grund übrigens auch nicht, ne?
Sollte man eh nicht.
Sollte man eh nicht, aber das wäre wirklich rausgeschmissenes Geld. Also ich traue ihnen schon einen Punkt zu, ne? Ich fand auch, muss ich sagen, dass die Defensive nicht gut stand. Ich fand auch insbesondere die beiden letzten Tore sind irgendwie doch ein bisschen zu leicht gefallen. Da sind die ja im Prinzip so vors Tor gelaufen und konnten dann so frei schießen. Das muss man natürlich auch machen, ne? Muss man ganz klar sagen. Ich finde, das ist ja dann auch so eine Kunst, ne? Irgendwie fast vors Tor zu laufen und dann auch vernünftig zu treffen. Aber im Prinzip sahen die ja eh nicht aus und da hätte man die nicht so schießen lassen dürfen. Ne? Das ist natürlich, gerade wenn man das mit Essen vergleicht, wo ja immer jemand dazwischen stand, war da manchmal nie jemand dazwischen gefühlt. Ne? Und das war natürlich auch so ein bisschen das Problem. Auch, dass sie versucht haben, nach vorne zu kommen und das dann immer so ein bisschen versandet ist. Aber man hat zumindest gemerkt, ne, man hatte immer wieder Möglichkeit, nach vorne zu kommen und man hatte immer wieder Offensivaktionen. Klar, also hätte ich das Spiel nach dem HSV-Spiel gesehen, hätte ich vielleicht nochmal so ein bisschen kritischer gesehen. Weil da sieht man ja, was man leisten kann, ne? Aber dann Quatsch. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass man gegen andere Gegner, die jetzt nicht Nicole Anjomi und Geraldine Reutler im Team haben, dass vielleicht dann doch nochmal so ein, dass es dann doch ein bisschen besser geht.
Hm. Ich meine.
Also ich fand, man hat das schon gezeigt, dass es geht. Ne? Also ja. Ich erinnere mich letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ne, irgendwie an Duisburg oder Potsdam Spiele, wo man dachte, oh Gott, das wird nie was oder so. Das Gefühl hatte man jetzt nicht, fand ich. Jetzt war jetzt schon so, dass man dachte, ja, vielleicht musst du ein bisschen besser verteidigen, ne? Und vielleicht auch mal irgendwie den Pass anbringen, ne? Aber es war jetzt nicht so, dass man dachte, oh, das wird.
Also sie sind, glaube ich, schon gut gecoacht. Weil es gibt immer wieder Phasen, in denen du siehst, dass jener Gegnerinnen kalt stellen kann. Also sie hatten eine sehr, sehr gute Anfangsphase in der ersten Hälfte, dann fällt halt sehr schnell dieses 0:1. Und aber in der zweiten Hälfte haben sie mit dem höheren Anlaufen ja Frankfurt wirklich gut weg vom eigenen Tor gehalten. Und man könnte auch argumentieren, wenn Jena da nicht in der letzten Kette wirklich schlimmere Fehler macht, dann fallen da keine weiteren Tore. Wir jetzt nicht dann davon fabulieren, dass die dann noch einen Unentschieden rausgeholt hätten, aber dann wäre vielleicht das Ergebnis nicht ganz so deutlich geworden. Trotzdem, auch da kann man kritisieren. Also klar, ist natürlich der verschossene Strafstoß, der hilft da natürlich nicht. Aber zum Beispiel auch eine Tietz, die hat in 60 Minuten 11 Pässe gespielt, 4 davon waren vom Anstoßpunkt weg. Also die war quasi nicht eingebunden in dieses Spiel. Und ich weiß, dass es schwierig ist. Und ich habe ja auch deswegen auch schon die Abwehr von Frankfurt gelobt, weil die waren da wirklich sehr, sehr gut, fand ich. Aber das finde ich, hat gefehlt in diesem Spiel. Und vielleicht nehme ich da aber auch noch ein bisschen zu sehr noch die Eindrücke auch aus dem Bayern-Spiel rein. Da wurde Jena schon ganz schön hergespielt, fand ich. Ich weiß nicht, Justin, ob du das auch näher verfolgt hast und welche Meinung du zu Jena hast.
Ja, ähnlich sehe ich auch so. Also Bayern-Frankfurt, finde ich, da konnte man einen sehr guten Vergleich jetzt ziehen, weil sie beide dasselbe Auswärtsspiel hatten. Und da würde ich auch noch mal ergänzen wollen, Frankfurt hat deutlich mehr Ballverluste gehabt. Ich glaube, über 40 Ballverluste mehr als die Bayern gegen Jena. Klar, das ist jetzt aktuell nicht der Maßstab, den Frankfurt hat, aber das ist der Maßstab, den Frankfurt eigentlich haben sollte, wenn man es so formulieren will. Insofern war da der Unterschied schon ziemlich klar zu sehen. Was Jena anbelangt, auch da natürlich nicht deren Maßstab, aber wir haben gesehen, es gibt immer wieder mal auch Favoriten, die patzen, und Frankfurt gehört da eigentlich auch dazu. Ich finde, dass Jena es in der ersten Halbzeit, vor allem Mitte der ersten Halbzeit rund um diesen Elfmeter, ganz gut gemacht hat, dass sie da das geschafft haben, nach einer Anfangsphase, die nicht ganz so zu ihren Gunsten lief, dass sie es da geschafft haben, sich wieder ins Spiel reinzuarbeiten, dass sie es auch mal geschafft haben, das Spiel wieder ein bisschen weiter nach vorn zu verlagern und sich auch mal zu befreien aus dem Pressing der Frankfurterinnen. Aber ja, es war dann am Ende einfach ein Tag, an dem nicht alles so zusammenlief, wie es für Jena vielleicht schon mal in der Vergangenheit zusammengelaufen ist. Und dann reicht's einfach nicht. Das muss man so klar sagen. Da waren ein paar individuelle Fehler zu viel dabei. Da war vor allem ein zu unpräzises Passspiel dabei. Auch da will ich nicht zu hart kritisieren, weil Jena nun mal eines der Teams mit der geringsten individuellen Qualität in dieser Liga ist. Aber man hat es von Jena eben auch schon besser gesehen in dieser Saison. Man weiß, dass sie es besser können. Und deshalb, glaube ich, kann man da schon auch eine leichte Kritik ansetzen. Ich glaube, für sie wird es wichtig sein, dass sie diese beiden Spiele jetzt schnellstmöglich aus dem Kopf bekommen und dass sie dann genau da wieder ansetzen, wo sie wissen, dass sie stark sind. Eben beispielsweise beim Auswärtsspiel bei Union Berlin, wo sie ja gezeigt haben, dass sie eine gute Leistung auch auf den Rasen bringen können. Und das eben wieder präsent machen jetzt in dieser Trainingswoche, die sie haben. Und dann eben gegen die Gegner neu angreifen, wo sie sich mehr erhoffen können.
Ich möchte noch mal ganz kurz was sagen. Natürlich glaube ich da schon, dass Jena als Abstiegskandidat irgendwie schon relativ wahrscheinlich ist, was natürlich aber auch daran liegt, finde ich, weil die anderen jetzt wieder gut sind. Ne? Wenn Essen jetzt so weitergespielt hätte wie am Anfang, dann hätten wir jetzt erstarkt ja Essen und der HSV, sieht man ja auch, schafft so eine Leistungsexplosion. Das ist natürlich dann nicht so günstig für Jena, ne? Weil man müsste dann ja an besser werdenden Essenerinnen und besser werdenden HSV-Hamburgerinnen irgendwie vorbei. Wer soll da jetzt hinter denen fallen? Ne? Also das ist so ein bisschen jetzt deren Problem. Ich finde jetzt, wenn in anderen Jahren hätte das vielleicht jetzt besser geklappt, wenn man jetzt einfach mal irgendwie ein, zwei noch schlechtere Teams mit dabei gehabt hätte. Aber sie haben jetzt so ein bisschen das Pech, dass die anderen auch... Ich will nicht sagen, sich fangen, aber jetzt irgendwie auch so eine gute Phase haben einfach. Und dann das ist ja wie bei den Essenerinnen. Jetzt haben sie einen Punkt, ne, das zweite Mal bekommen und dann knallt der HSV da die Hoffenheimerin weg. Ne? Und sind sie noch mehr gefeiert wahrscheinlich. Also, ne? Aber das ist jetzt so ein bisschen deren Pech, dass das so gelaufen ist. Ich finde jetzt auch generell, ist das jetzt so eine Liga, wo eigentlich jeder, außer jetzt den Bayern leider, jeder jeden schlagen kann, das hat man ja auch schon, oder zumindest einen Punkt klauen. Ne? Also Wolfsburg hat ja nun schon mehrfach gepatzt und man sieht ja auch Hoffenheim und Frankfurt, das klappt auch nicht immer richtig gut. Jetzt hat Frankfurt das gut genutzt, finde ich, ne? Irgendwie. Klar, da wäre deutlich mehr drin gewesen, aber ich finde, wie gesagt, man hat das jetzt so pflichtspielmäßig irgendwie hinbekommen.
Wobei ich glaube, dass für Jena jetzt dieses nächste Spiel gegen Nürnberg natürlich extrem entscheidend sein wird. Also das ist, da wird sich dann zeigen. Also wenn sie das verlieren, dann bin ich auch dabei zu sagen, das ist schon die halbe Miete Richtung Abstieg. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie das tatsächlich gewinnen. Also sie spielen ja sehr viele lange Bälle, rund 20% ihrer Pässe sind lang. Insofern, das ist was Nürnberg auch wehtun kann, werden wir gleich drüber sprechen. Ja. Das ist was, wo sie durchaus die Mittel haben, Nürnberg auch weh zu tun. Andersrum hat Nürnberg natürlich auch Mittel, um Jena weh zu tun. Also das wird ein ganz, ganz interessantes Spiel und auch eine kleine Vorentscheidung vielleicht im Abstiegskampf.
Und in der Tat, wenn Nürnberg das jetzt verlieren sollte, dann sind sie da irgendwie tief drin, hätte ich jetzt fast gesagt. Je nachdem, wie die anderen spielen. Ne? Aber Nürnberg kann sich da relativ, ich will nicht sagen befreien, aber zumindest da aufholen. Ne? Oder sie sind da mit drin. Und ich fand eigentlich gerade am Anfang der Saison hat man nicht das Gefühl, dass das jetzt dass sie da so richtig reinrutschen. Aber jetzt haben sie so ein bisschen... Pech hätte jetzt fast gesagt, dass sie selber so ein bisschen ins Stocken geraten und die anderen jetzt aber aufholen. Ne? Und
also früher hätte man gesagt, die Woche der Wahrheit kommt jetzt, weil auswärts Nürnberg, zu Hause Sand im Pokal, zu Hause der HSV. Einzige Problem dabei ist, das sind die 4 Wochen der Wahrheit, weil wir haben 2 Wochen Länderspielpause dazwischen. Und für alle diejenigen, die nicht im DFB-Pokal mit dabei sind, wo ja Jena mit dazugehört, alle anderen haben sogar 3 Wochen Pause. Also es wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis Mitte März tatsächlich, bis wir dann auch dieses HSV-Spiel haben. Aber den Club, den sehen wir jetzt dann schon am nächsten Spieltag. Über den wollen wir auch gleich noch sprechen. Vorher sage ich euch aber noch, wie es für Eintracht Frankfurt weitergeht. Die Eintracht mit 30 Punkten, 1 Punkt hinter Rang 3. Wie immer, kleines Häkchen dran. Eintracht hat noch ein Nachholspiel, Bremen hat noch 2 Nachholspiele und so weiter und so fort. Aber ihr wisst, aktuell sieht das gut aus. Es geht jetzt dann ins Rückspiel zu Nordsjælland und dann wird man gegen den SC Freiburg spielen bei Eintracht Frankfurt. Und dann komplettieren wir eben den Blick auf den Tabellenkeller, indem wir auch auf den ersten FC Nürnberg blicken. Und der hat wirklich keine gute Phase. 0 zu 4 gegen Leverkusen, 0 zu 3 gegen Hoffenheim und jetzt ein 1 zu 3 bei RB Leipzig. Und schon sehr, sehr früh ging es in Richtung Niederlage. In der 4. Minute kann Marlen Schimmer mit der ersten Chance das 1 zu 0 erzielen und in der 8. Minute dann mit der 2. Chance, im Grunde mit einem wunderschönen Schuss, muss man auch sagen, das 2 zu 0. Delis Boboi macht sogar noch vor der Halbzeit das 3 zu 0. Emuke Papai kann zwar nach Vorlage von Nastassja Lein das 1 zu 3 erzielen, relativ früh in der 2. Hälfte, 47. Minute schon. Und es gibt auch kleinere Möglichkeiten, aber immer wieder zeigt eben Leipzig das, was du gerade schon angesprochen hast, Justin, in der Tiefe. Da ist der 1. FC Nürnberg aktuell zumindest anscheinend verwundbar. Denn immer wieder gab es Bälle über die Kette und dann brannte es lichterloh. Und letztlich hätte vielleicht sogar Leipzig da noch höher gewinnen können, wenn man das ein bisschen besser ausgespielt hätte. Ist das auch der Schlüssel oder die Antwort auf die Frage, warum der Klub dieses Spiel verloren hat, dass sie eben die Tiefe nicht verteidigt bekommen haben? Oder welche Dinge sind dir noch aufgefallen?
Also einerseits das, weil dadurch ist das Spiel relativ früh in eine Richtung gekippt, die gar nicht sein muss, finde ich, weil Nürnberg gar kein so schlechtes Spiel gemacht hat. Ich finde auch nicht, dass es ein Spiel war, das irgendwie klar in eine Richtung gekippt wäre von den Spielanteilen her und von der ganzen Anlage her dieses Spiels. Ich würde die Effizienz tatsächlich noch als einen Punkt sehen. Klar, jetzt hat Leipzig natürlich auch den ein oder anderen Angriff gehabt, wo sie mit viel Raum angreifen konnten. Das hilft dann immer dann auch, effizient vorm Tor zu sein. Aber grundsätzlich hatte Nürnberg zum Beispiel auch 20 hohe Ballgewinne. Und aus diesen Ballgewinnen hat sich auch was ergeben. Also Nürnberg mit dem hohen Pressing, was sie spielen, hat es auch geschafft, Leipzig unter Druck zu setzen und dieses kurze Aufbauspiel, was Leipzig ja ganz gut kann, über weite Strecken eben auch zu verhindern. Und bei Nürnberg sehe ich so ein bisschen das Problem, sie sind manchmal zu hektisch, zu vertikal in ihrem Spiel. Ich glaube, das war vor dem 2. Tor oder vor dem 3. Ich glaube, das war vom 2. Ja, hier steht es auch vom 2-0, hatte ich mir das aufgeschrieben. Da erobern sie nämlich eigentlich den Ball im Mittelfeld. Und eigentlich geht es in dem Moment dann darum, den Ball zu sichern und in den eigenen Reihen erstmal zu halten, weil vorne war keine Option. Und was Nürnberg aber macht, ist den Ball direkt relativ blind nach vorn schlagen. So, und der geht dann eben in Ballbesitz über zu Leipzig und daraus entsteht dann direkt mit einem langen Ball wieder nach vorne oder mit zwei Kombinationen oder so, kommen sie relativ schnell links eben durch und machen dann dieses Tor zum 2-0. Und das muss halt nicht sein. Also das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, ja, gut, wie Leipzig das dann ausspielt, aber eben auch einfach schlecht von Nürnberg, dass sie den Ball dort eigentlich erobern und ihn eigentlich nur sichern müssen. Sie waren auch gar nicht so sehr unter Druck in der Situation. Und das waren eben Momente, die dann in dem Spiel den Unterschied gemacht haben. Aber ich habe auch ganz viel Positives bei Nürnberg gesehen. Ich glaube, vorhin habe ich beim HSV gesagt, sie haben sich belohnt für ihre Leistung. Nürnberg hat sich offensiv nicht belohnt. Also sie hatten auch 3, 4, 5 richtig gute Angriffe und dann auch ein paar gute Halbchancen noch dazu, wo man sagen muss, da können sie auch 1, 2 Tore mehr erzielen. Und dann sprechen wir am Ende vielleicht von einem komplett verdienten 3-3 oder so und haben ein spektakuläres Spiel gesehen. Aber da war Nürnberg einfach nicht effizient genug im letzten Drittel. Letzter Pass oder Abschluss oder letzte Entscheidung oft nicht so gut. Und das hat Leipzig in dem Spiel dann ehrlicherweise besser gemacht. Da haben sie dann in den Situationen, die sie hatten vorne, fast immer die richtige Entscheidung dann auch getroffen und eiskalt diese Tore gemacht. Und ja, das war, glaube ich, der größte Unterschied zwischen diesen beiden Teams.
Sieht man auch an Statistiken, also wenn man nach Expected Goals ginge, aber wir wissen natürlich, das ist nicht die komplette Wahrheit, aber da hat der 1. FC Nürnberg 1,6 Expected Goals und Leipzig 0,91. Also das zeigt eben schon, es gab Chancen und wenn nicht dann eine Marlene Schimmer aus wirklich tollen Situationen Tore erzielt hätte, hätte man das vielleicht auch in einem engeren Spielverlauf noch sehen können. Aber dieses Spiel, Jule, das wurde für den Club in der ersten Hälfte verloren. Wobei man auch sagen muss, also offensiv würde ich nämlich auch sagen, viele gute Momente vom Club, Ausnahme so ein bisschen Polaschko war, die hatte keinen einzigen Abschluss, wurde ja auch nach 45 Minuten ausgewechselt. Da hatte Leipzig, glaube ich, gute Mittel, sie aus dem Spiel zu nehmen. Aber auch defensiv fand ich, es gab schon eine Veränderung in der zweiten Hälfte. Da haben dann Vale und Lindner gespielt und ja, Vale holt sich einmal eine gelbe Karte. Da wurde sie so ein bisschen erwischt, finde ich. Aber ansonsten war es eigentlich ein relativ stabiles Spiel und ich frage mich, was das jetzt über Nürnberg aussagt und mit Blick eben auf dieses Jena-Spiel. Also was sind denn deine Gedanken zum Club?
Also ich empfand es so, dass Nürnberg das natürlich jetzt auch nicht so ganz verkehrt macht und sie hatten ja auch viele Chancen und waren ja auch, ich fand jetzt vom Ballanteil und nicht viel schlechter oder ähnlich, aber was ihnen fehlte und was ich fand, was Leipzig sehr gut gemacht hat, war so eine gewisse Präzision, insbesondere bei den Passspielen. Das hat ja Justin auch so ein bisschen angerissen. Sie haben auf den Ball verloren, ne, und sie kamen dadurch natürlich dann irgendwie auch nicht nach vorne. Und wenn du den Ball verlierst, ist mal schlecht. Also im Prinzip fehlte so der letzte Zug. Ne? Sie haben dann zwar irgendwie, wir haben es versucht, aber es hat dann irgendwie so dieser letzte oder auch manchmal im Mittelfeld hat dann einfach gefehlt. Und das hatte Leipzig sehr gut, fand ich. Da kam ja gefühlt jeder Pass an. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Da kamen viele Pässe an. Und sie hatten ja auch dann diese tollen Aktionen, die dann ja auch zu wirklich guten Toren führten. Also allein, gut, beim zweiten Tor, finde ich, da hätte jetzt Nürnberg auch nicht so extrem viel machen können. Der war einfach toll geschossen. Aber man hatte dann die Kaltschnäuzigkeit vom Tor einfach und das hat der Nürnberg doch gefehlt. Also die Präzision, einfach mal doch zu Ende spielen oder dann vielleicht doch eine andere Option für ein paar Suchen, das hätte dem Ganzen gut getan. Und Leipzig, wie gesagt, hat das, finde ich, sehr gut gemacht. Die haben irgendwie, fand ich, jetzt auch sehr ruhig gespielt. Da funktionierte vieles. Haben das gut verteidigt. Und hat mir jetzt gerne, also alles hat mir gut gefallen, ne? Aber ich fand, das haben die dann schon effizient genutzt, ne? Also ganz klar die Tore natürlich und haben es ja noch immer wieder versucht, sind immer wieder vors Tor gekommen.
Hm. Aber was machen wir dann jetzt mit Leipzig? Weil Justin, in der Tabelle hat sich alles entspannt, 20 Punkte, 9 Punkte Vorsprung auf Essen, dieses Thema ist durch. Und die Ergebnisse, die stimmen ja jetzt, 3-1 in Hamburg gewonnen, 3-1 jetzt gegen den ersten FC Nürnberg. Und die individuellen Leistungen definitiv auch. Schimmer haben wir erwähnt, Boboi kann man erwähnen, auch Sandra Starke, die ja so wieder eine andere Rolle gespielt hat, diesmal nicht ganz rechts außen, sondern rechte Innenverteidigerin. Also man kann quasi schon viel über Leipzig sagen und trotzdem finde ich, ist es gerade schwer, Leipzig zu greifen. Kannst du es denn schon? Kannst du mir sagen, in welche Richtung das hier geht?
Tatsächlich auch gar nicht, weil ich auch immer wieder, selbst bei den Spielen, die sie gewinnen, immer wieder auch Dinge sehe, wo ich mir denke, das haben sie in der Vergangenheit auch schon mal besser gemacht. Also klar, es ist schwer. Nürnberg spielt ein hohes Pressing. Sie spielen gutes hohes Pressing, finde ich. Aber Leipzig ist ja eins der Teams in der Bundesliga, das ja jetzt auch schon länger immer wieder diesen kurzen Aufbau fokussiert und immer wieder auch darauf bedacht ist, hinten mit Qualität auch rauszuspielen, statt die Bälle einfach nur lang zu klopfen. Und das haben sie auch schon mal besser gemacht. Und ich finde, da waren sie schon auch fahrig gegen Nürnberg, bei allem Lob, was sie verdient haben für die Szenen, in denen sie es gut ausspielen dann und auch die Tore schießen. Gab es eben auch zu viele Szenen, in denen sie den Ball relativ leichtfertig dann auch im Aufbau hergegeben haben. Und das hat mir nicht so gefallen. Und deshalb ist es auch während einer Partie, aber auch während der gesamten Saison immer so schwankend. Immer, das machen sie jetzt gut und dann aber in der nächsten Minute machen sie es wieder nicht gut. Und da fehlt mir die Konstanz und ich kann nicht so richtig festmachen, woran es liegt, ehrlich gesagt. Ich kann es beschreiben, ich kann es sehen, ich kann es fühlen gewissermaßen, aber ich kann es nicht wirklich analysieren und festmachen, woran es liegt. Und deshalb ist Leipzig für mich auch tatsächlich sehr, sehr schwer zu greifen. Ich glaube, viel mehr nach oben wird nicht gehen aufgrund dieser Schwankungen. Und nach unten wird auch nicht mehr viel anbrennen, weil da der Abstand einfach zu groß ist. Also das ist so ein bisschen eine Saison in der Graumausigkeit, wenn man so will.
Das könnte ja schlimmer sein, ne?
Das auf jeden Fall.
Also ich glaube schon auch, dass Leipzig da mehr vorstellt, aber man muss natürlich auch sagen, wenn man jetzt irgendwie so im gesicherten Mittelfeld ist, ist das natürlich jetzt auch nicht das Schlimmste. Man hatte ja auch bei Leipzig auch so schon mal so Saisons, wo es jetzt auch nicht so dolle war.
Ich finde, man wartet so ein bisschen auf den nächsten Schritt auch bei ihnen, finde ich.
Weil, ich hatte auch tatsächlich erwartet, dass der eher kommt oder dass der eher angegangen wird, dass man sagt, okay, irgendwie man kann mehr vor oben mitspielen, aber das
und man weiß ja auch um die Mittel dieses gesamten Konstrukts eben und deswegen glaube ich, ist meine Erwartungshaltung da einfach auch noch mal höher in die Richtung, dass da der nächste Entwicklungsschritt einfach irgendwann auch kommt. Und das fehlt mir bei Leipzig. Also das ist so ein bisschen Stagnation auf einem okayen Niveau.
Also mir wird es auch fehlen. Mich wundert es auch, dass man das nicht so angeht und sagt, Mensch, jetzt knallen wir es nochmal rein, ne? Aber gut.
Ich meine, das Schwierige ist ja wirklich, dass manchmal die Spielidee von Leipzig sehr, sehr gut aufgeht. Also ich habe das schon oft genug kritisiert, dass man da jeden Abstoß kurz ausführt und so weiter und so fort. Aber in dem Spiel hast du mehrere Passpassagen gesehen, in denen du genau den Vorteil dieses Spielaufbaus wieder gesehen hast. Weil wenn du es eben schaffst, dich dann über das Pressing durchzuspielen oder drüber hinweg, dann hast du eben Tempoangriffe gegen eine Verteidigung, die aussieht wie eine Restverteidigung, selbst wenn sie vielleicht so gar keine ist. Und gleichzeitig haben sie das in dem Spiel auch gut gemacht gegen einen Club, der manchmal ja auch tiefer stand. Also vom 1-0, glaube ich, spielen sie sich auf der rechten Seite gut durch. Beim 1-0 ist es Asgard dort hier, der kommt einfach super entgegen und verlagert dann den Ball und über diese Bewegung und den Pass, den sie spielt, heben sie so ein bisschen den Pressingdruck von Nürnberg aus, können dem entfliehen und dann spielen sie es gut zu Ende und Schimmer hatte halt einfach einen sehr, sehr guten Tag. Also diese Phasen gibt es und ohne dass ich dazu jetzt eine Statistik hätte, habe ich auch den Eindruck, es waren jetzt mehr dieser Phasen, die wir gesehen haben gegen den HSV und jetzt hier gegen Nürnberg und definitiv auch gegen Eintracht Frankfurt. Aber es waren halt bei allem Respekt auch der HSV und der 1. FC Nürnberg und wie wir Eintracht Frankfurt aktuell so einschätzen, das haben wir ja auch schon besprochen. Deswegen, wir werden da jetzt auch in der jüngeren Zukunft, glaube ich, nicht so viel mehr über Leipzig lernen. Man spielt jetzt dann in Essen. Wenn Leipzig da gewinnt, sagen wir alle, ja gut, musstet ihr ja auch. Also da werden sie sich kein extra Lob abholen können wahrscheinlich. Und dann eben nach der Länderspielpause zu Hause gegen Union. Das zeigt aber schon, Leipzig kann quasi dann seine ganze Graumäusigkeit quasi vielleicht dann sogar beenden. Vielleicht schafft man es irgendwie, diese 5-Punkte-Lücke zu Rang 8 zu schließen. Und dann, es wird nicht mehr um Rang 3 gehen. Das wäre ja völliger Quatsch, das jetzt hier zu prophezeien. Aber definitiv wird man dann in einem anderen Gefilde und in einer anderen Stimmungslage diese Saison beenden. Es würde mich aber auch überhaupt nicht wundern, wenn gute Ansätze, die wir jetzt gesehen haben, einfach wieder seltener werden und wir dann doch sehen, dieser Kader ist nicht gut zusammengestellt, die Spielidee ist für viele Gegnerinnen dann doch nicht so das Problem und dann bleiben sie halt da, wo sie jetzt gerade sind, auf Rang 9, was eben dann insgesamt schon eine herbe Enttäuschung wäre, finde ich, bei dem, was Leipzig ja auch letztlich von sich selbst fordert, auch wenn sie noch nicht in dieser Saison ein konkretes Europapokalziel ausgegeben haben. Und ja, aber ich bin selber ehrlich gesagt hin und her gerissen. Wir schauen es uns einfach an, würde ich sagen. Definitiv hervorzuheben ist aber Delice Boboi. Die hat neben Marleen Schimmer auch wirklich ein gutes Spiel gemacht. Die hatten auch manchmal eine ganz gute Abstimmung miteinander. Also vielleicht haben wir da auch etwas gesehen, was sich jetzt dann in den nächsten Wochen noch fortsetzt. Ja, und dann haben wir noch Union Berlin. Also wir haben jetzt über die Teams auf 14, 13, 12 und 11 gesprochen. Union ist 8 Punkte weg. Deswegen, da möchte ich jetzt nicht die Diskussion aufmachen, rutschen die da unten noch rein. Aber es zeigt auch schon bei Union, da ja, ist so einiges im Argen. Man hat einige Learnings aus dieser Saison mitzunehmen und eine Entscheidung auch tatsächlich am heutigen Tag schon bekannt gegeben. Aileen Pöse wird nach dieser Saison als Trainerin bei Union zurücktreten und wird stattdessen die Leitung des Juniorenbereichs übernehmen bei Union. Und ich will das jetzt nicht direkt auf das Freiburg-Spiel beziehen. Das wäre, glaube ich, Quatsch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da schon länger drüber nachdenkt. Aber ich glaube, auch an diesem Freiburg-Spiel konnte man wieder sehen, das ist vielleicht im besten Sinne für alle Beteiligten. Denn Aileen Pöse bleibt dem Verein erhalten, der Verein bleibt aber auch ihr erhalten. Und gleichzeitig gibt es aber die Chance, aus diesem Potenzial, das im Kader steckt, vielleicht mehr rauszuholen als das, das man da zum Beispiel beim SC Freiburg gesehen hat, der weiß Gott auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat und auch in Rückstand geriet. Anna Weiß macht in der 15. Minute nach einer abgefälschten Flanke von Reisner, die zu einer Ecke führt, kommt sie zu einem wunderbaren Distanzschuss eben nach dieser Ecke und erzielt das 1-0. Und danach hat Union einige Konterchancen, spielt die aber gar gräuslich aus, man muss es einfach so sagen. Und der SC Freiburg, ja, spielt aber eigentlich auf diesem Niveau mit. Also auch der SC spielt nicht stark und tatsächlich ist es dann vor allem eine Einzelleistung, die zum Ausgleich führt. In der 85. Minute dann erst, da dribbelt Lisa Karl an und legt auf Völmli. Die kann sich vor dem Strafraum den Ball auf rechts legen und trifft dann ins linke untere Eck. Hinten raus hätte es auch noch einen Strafstoß geben können. Es hätte weiter vorne auch schon einen Strafstoß geben können. Da könnte man jetzt ganz viel drüber diskutieren. Tun die Fans der beteiligten Vereine auch. Ich weiß aber nicht, Jule, ob wir das jetzt an der Stelle machen müssen. Also wie wichtig du das erachtest. Ich würde meinen Teil muss sagen, ich fand beide Teams nicht so wahnsinnig gut und kann deshalb aus neutraler Sicht mit dem 1:1 auch sehr gut leben. Wie geht's denn dir?
Mir geht's ähnlich. Ich fand das tatsächlich auch das schwächste Spiel von allen, muss ich ganz klar sagen. Ich gebe zu, irgendwann habe ich will nicht sagen, nicht mehr hingeguckt, aber ich habe schon geguckt, aber es war manchmal ein bisschen gelangweilt. Es kam von beiden Seiten nicht so richtig viel. War so ein bisschen traurig, tut mir leid. Also man hat ja beides hier, oder insbesondere auf Freiburg, schon ein bisschen anders gesehen, diese Saison. Und ja, mit Union weiß ich auch nicht so richtig, was anzufangen, muss ich zugeben. Ich glaube, die haben das Problem, was viele Aufsteiger, habe ich glaube ich schon mal letztes Mal erzählt, kann ich auch jedes Mal erzählen, ich werde auch nächste Saison erzählen über den Aufsteiger. So, das, ne, wenn man als ambitionierter Aufsteiger aufsteigt, dann ist es, glaube ich, trotzdem nicht so einfach, sich in so der ersten Liga so zu festigen, dass man da irgendwie so einen Impact hat. Und das sieht man, finde ich, auch bei Union total stark. Und dass dieser extreme Umbruch und ne, diese andere, ganz andere, auf was für Teams man dann trifft, das mir fällt jetzt keine Mannschaft ein, dass es richtig gut hinbekommen hat irgendwie in den letzten Jahren. Und da reiht sich Union ja auch ein so ein bisschen, ne? Also fremdelt noch so ein bisschen, finde ich, mit, obwohl man eigentlich ein super gutes Team hat, ist es schon so, dass es nicht so ineinander greift. Das hat man da auch gesehen, fand ich, dass man da nicht, obwohl Freiburg ja, wie gesagt, auch nicht doll da gespielt hat, da irgendwie nicht gut zurechtkam damit. Hatte man jetzt hier dieses Tor irgendwie, schönes Tor, aber danach kam ja dann auch nicht mehr so viel. Und ich glaube, bei euch auch im Forum gelesen, was hätte man anders machen müssen, hätte man jetzt, ich glaube, so wie man es gedacht hatte, dass man versucht, dann doch irgendwie das 2:0 zu machen und dann aus dieser besseren Position das Spiel zu gewinnen, das hat man schon richtig versucht, aber es hat halt nicht geklappt, muss man ganz klar sagen. Da fehlte dann an anderer Stelle was. Ein bisschen schade. Wie gesagt, aus meiner Sicht greifen da viele Sachen dann einfach nicht gut genug. Freiburg hat auch nicht gut ausgesehen, muss man ganz klar. Gegen Ende hin schon ein bisschen besser, ne, fand ich ganz klar, ne? Also, hast du ja schon gesagt, das Tor, was dann endlich fiel. Ich hätte den Freistoß auch gegeben, also zumindest den ganz späten, der 93. Minute. Davor eigentlich auch. Ich verstehe schon, dass es dann ein bisschen ärgerlich ist, aber im Prinzip hat das Freiburg einfach vorher verpasst, da irgendwie Akzente zu setzen. War es ein relativ, ich empfand es als ein bisschen dröge und man hat jetzt irgendwie bei beiden Seiten das Gefühl, nicht das Gefühl gehabt, da geht noch viel, ne?
5:8 Schüsse waren es allein in der zweiten Hälfte aus Sicht des SC Freiburg, 0,3 zu 0,81 expected goals. Also es war jetzt auch nicht die rauschende Aufholjagd des SC, sondern sie haben es halt irgendwie probiert und dann haben sie es halt auch irgendwie geschafft. Und deswegen, Justin, ist es so ein Spiel, wo einem eher so die Fehler im Kopf bleiben als die gelungenen Aktionen. Also die vielen nicht gut ausgespielten Konter auf beiden Seiten. Union hatte noch ein bisschen mehr als der SC Freiburg, aber der SC hatte auch seine Gleichzahl- und Überzahlangriffe, die einfach ja nicht gut ausgespielt wurden und dann eben auch die vielen Fehler in entscheidenden Passphasen. Also du hast es gerade irgendwie geschafft ins Angriffsdrittel und dann konnte man sich sicher sein, okay, der nächste Pass, der wird jetzt irgendwie ins Aus verteidigt oder er kommt nicht an oder wird unsauber verarbeitet und geht verloren und so weiter und so fort. Deswegen war es quasi schwer, da so produktive Dinge mitzunehmen aus dieser Partie, was unter anderem bei uns im Forum dazu geführt hat, Jule hat es ja auch schon angedeutet, dass so eine Grundsatzdiskussion aufgemacht wurde. Fehlt das dem SC Freiburg, dass man eben zu wenig Möglichkeiten hat, mit Ball zu spielen, dass man zu mutlos spielt, zu wenig offensiv? Kannst du diese Kritik nachvollziehen und hast du eine Meinung zu?
Ja, schon. Ich bin da irgendwie so dazwischen, weil einerseits finde ich, dass dieser kontrollierte Ansatz, den sie teilweise gegen Union Berlin hatten, ihnen auch mal ganz gut tut, wenn man das vergleicht mit früheren Phasen unter Theresa Merck beispielsweise, wo man ja auch das Gegenteil gesehen hat, wo sie sehr offensiv gespielt haben, sehr hohes Pressing, sehr vertikales und progressives Passspiel und wo dann eben auch eine Phase kam, wo ihnen genau das auf die Füße gefallen ist, wo sie dann einfach zu chaotisch gespielt haben und zu sehr dann hinten auch geöffnet haben. Dann glaube ich, dass so kontrollierte Ballbesitzphasen ihnen auch gut tun. Ich würde nicht zustimmen, dass Freiburg das generell nicht liegt. Ich glaube, der Kader gibt sehr viel her für einen ruhigen und kontrollierten Ballbesitzfußball und sie haben auch einige gute Ansätze in dem Spiel gehabt. Also ich erinnere mich da an manchen Spielaufbau, wo dann mit 2-3 Läufen bewusst auch Positionen geöffnet wurden und wo Gegenspielerinnen rausgezogen wurden und wo sie dann über eine Dritte eben auch genau diesen Raum bespielt haben. Ich glaube, das größte Problem, was Freiburg einfach hat, ist das Angriffsdrittel im Moment. Also sie wissen, wie sie mit Qualität ins Angriffsdrittel kommen, aber ich will nicht sagen, sie wissen nicht, wie sie dann weitermachen. Ich glaube, sie haben da schon was im Kopf, aber sie kriegen es eben nicht auf den Platz so wirklich. Und da fehlt dann der Druck, da fehlt dann so ein bisschen das Tempo. Vielleicht hier und da auch mal eine individuelle Aktion. Ich finde, das 1:1 ist sensationell gut rausgespielt, auch wegen der Laufwege. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben, aber dieser diagonale Laufweg, Karl, der überhaupt erst den... Sie spielt, glaube ich, den Pass, ne, Karl?
Ach so, ja. Ich dachte, sie hätte auch angedribbelt.
Das vorher, ja. Aber ich meine, der diagonale Laufweg, der für Völmli dann den Raum öffnet. Das
Ach
war
so, ja.
Birkholz war das. Ja. Sie macht nämlich diesen diagonalen Lauf Richtung Außenlinie und zieht damit eine Gegenspielerin mit. Und dadurch hat Völmli dann eben den Platz. Also da sind schon Mechanismen drin. Da sieht man ganz klar, das ist jetzt nicht nur intuitiv, sondern schon auch was Struktur hat. Und da machen sie immer wieder auch, finde ich, gute Dinge. Aber es ist halt insgesamt, wenn man das gesamte Spiel betrachtet, dann nicht genug Tempo drin und nicht genug, vor allem Tempo im letzten Drittel, glaube ich. Da sind Dinge, die noch im Argen liegen und wo man dran arbeiten muss. Aber grundsätzlich würde ich nicht die Debatte aufmachen, dass Ballbesitzfußball oder ein ruhigerer Fußball den Freiburgerinnen nicht liegt. Ich glaube, hier und da würde ich mir auch ein bisschen mehr wünschen, was das Pressing anbelangt, dass sie da ein bisschen aggressiver sind, ein bisschen höher auch mal anlaufen und dass sie hier und da vielleicht auch mal ein bisschen vertikaler spielen. Aber ich glaube, es muss was dazwischen geben, zwischen diesem radikalen Merkansatz, sage ich mal, und dem, was sie jetzt gegen Union auch gespielt haben.
Ja, ich kann ein Stück weit schon den Frust nachvollziehen, denn gerade wenn du dir so anguckst, was aus dem Zentrum kommt, ich meine, das hast du jetzt ja auch angedeutet, dann ist es einfach wenig. Und in dem Spiel war es wirklich frustrierend. Also Tessa Blumenberg spielt 14 Pässe, gut, immerhin kommen 10 davon an. Ojukwu, gut, wird eingewechselt, spielt auch 14 Pässe. Lela Egli spielt 12 Pässe, okay, auch eingewechselt. Aber Selina Fabian in einer wirklich wichtigen Rolle, also sie soll ja letztlich dann eine schnelle Birkholz, eine schnelle Blumenberg, soll die ja füttern, vielleicht auch mal auf den Flügel rausgeben, den Ball. Die spielt auch nur 15 Pässe. Also was ich damit ihm jetzt ausdrücken will, wir müssen das auch nicht an den Zahlen aufhängen, aber du hast es eben gesehen, aus dem Zentrum heraus kam eigentlich sehr, sehr wenig beim SC Freiburg. Plus, du hast mit Merit Felde jemanden, die kann den Ball tragen, würde ich sagen, aber eben ist jetzt nicht die Dirigentin, die immer mit ihrem Passspiel das Ganze diktiert, sondern das kommt eigentlich alles aus der letzten Kette bei Freiburg aktuell über Sidogorda, Dottier und Stili. Und die haben immerhin keine großen Fehler gemacht, zumindest kann ich mich jetzt gerade an keine erinnern. Aber damit war es halt auch für Union, glaube ich, ein bisschen einfacher, das zu verteidigen, weil du eben wusstest, die Gefahr kommt gar nicht aus dem Zwischenlinienraum, den jetzt Tanja Pawolek dann abdecken muss, sondern die Gefahr bei Freiburg, die kommt, wenn sie über die Außen durchbrechen. Das ist auch eine reale Gefahr, weil da sind sie sehr, sehr stark. Oder eben aus der allerletzten Kette, wenn da mal eine Verlagerung zum Beispiel gespielt wird. Das hat ja Sigurda Dottir am letzten Spieltag so toll gemacht, dass sie immer wieder den diagonalen Ball gespielt hat, der dann auch letztlich einen kompletten Raum geöffnet hat und die Gegnerinnen komplett ins Verschieben gebracht hat, was halt einfach schon mal vorteilhaft für dich sein kann. Deswegen, ich verstehe das ehrlicherweise schon. Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen frustriert von Freiburg, denn die haben wirklich tolle Spielerinnen und die haben einen interessanten Kader und die haben auch die Ruhe, Dinge auszuprobieren. Niemand, also es ist wirklich nicht so, dass in Freiburg jetzt die Medien schnell unruhig werden würden oder gar das Umfeld. Und dann so eine zweite Hälfte zu spielen, der man zwar schon zu Recht das 1:1 erzielt und mit ein bisschen mehr Strafstoßglück könnte man auch das 2:1 erzielen, aber es war ja trotzdem nicht gut. Und dann kommen noch unheimlich schwache Ecken mit dazu. Das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Die waren wirklich, also da hättest du weggucken können, Jule, bei Freiburger Ecken, so ehrlich muss man sein.
Ich fand, das war auch eigentlich das einzige Spiel, weil, na gut, das ist beim Unterschied natürlich auch so, wo man das Gefühl hatte, beide haben so verloren, wie gesagt, Union mit dem frühen Tor und was sie dann halt doch nicht, was sie so lange dann irgendwie halten und dann doch nicht über die Zeit bringen können. Und Freiburg, die dann ja irgendwie nach hinten hin aufdrehen und das Gefühl haben, Mensch, eigentlich können wir es doch, ne? Und das sind beide frustriert, ne? Also das ist ja, bei den anderen Sachen war ja wenigstens einer glücklich, ne? Auch bei Essen, bei Unentschieden waren die glücklich. Und hier ist so, man hat bei beiden das Gefühl, ne, man hat so ein bisschen was, also man hat wirklich was liegen lassen sozusagen, ne? Bei Unions, wie gesagt, ne, vielleicht hätten sie sich doch am Ende ein bisschen defensiver verhalten sollen irgendwie und gucken sollen, dass sie das über die Zeit retten, das weiß ich nicht. Also, und Freiburg hätte einfach früher starten sollen, weil irgendwie vernünftig präzise nach vorne zu kommen und dann hätten sie auf mich gehört, Mensch.
Ja, auf der anderen Seite frage ich mich halt, wie wir über das Spiel sprechen würden, wenn Freiburg aus den bestimmt 10 Situationen, in denen sie in den Halbraum vom Strafraum kommen, also so zwischen 5-Meter-Linie und 16-Meter-Linie auf der rechten Seite in dem Halbraum, da kommen sie ungefähr 10-mal ziemlich gut rein, aber haben halt die Anschlussaktion oft nicht. Und klar, das gehört dann auch dazu zur Bewertung. Alles fair, natürlich. Und das muss auch kritisiert werden. Aber wenn sie da besser in den Strafraum nachrücken im Zentrum oder eine bessere Entscheidung eben aus diesem Raum heraustreffen, dann haben sie automatisch auch mehr Chancen vorne. Und wenn Chancen da sind, ist die Bewertung natürlich logischerweise auch gleich wieder eine andere, weil dann alle sagen, ja, Chancen waren da, gut rausgespielt und so weiter. Und dann redet man, glaube ich, ein bisschen weniger über das Spieltempo, als vielmehr darüber eben, wie man in diese Situation kommt. Aber
gut, die Chancen haben sie ja noch nicht mal so hinbekommen, ne? Also,
genau, und das ist es halt. Ja. Und weil sie die nicht hinbekommen haben, ist die Kritik natürlich auch gerechtfertigt. Aber ich will einfach sagen, da fehlen vielleicht eher Details und eher kleinere Dinge, als dass wir hier über Grundsatzdinge sprechen müssen.
Ja. Ja, das kann man definitiv so sehen. Und dann bin ich gespannt. Ich meine, die Saison ist ja auch noch nicht vorbei. Also der SC Freiburg liegt auf Rang 7 mit 27 Punkten. Es sind jetzt schon 4 Punkte Rückstand auf Rang 3. So ehrlich muss man sein. Aber jetzt ein Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Das könnte natürlich sehr interessant werden. Danach spielt man dann nach der Länderspielpause zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg. Und für den 1. FC Union, für den eben dieser Punkt bedeutet, 8 Punkte Vorsprung sind es aktuell. Auf den ersten Abstiegsplatz geht's jetzt dann ins Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Und der 1. FC Köln ist auch das Stichwort für unser letztes Spiel. Es war das erste dieses Spieltags. Es ist das letzte in dieser Spieltagsbesprechung. Es fand in Leverkusen statt vor, was waren es, 800 ZuschauerInnen? Also, ja, na gut, das ist ein ganz eigenes Thema. Schauen wir uns lieber an, was ist sportlich passiert. Es ging nicht gut los für den FC. Irina Fuchs spielt einen schlimmen Fehlpass in den Fuß von Fodalla. Die dribbelt dann Fuchs aus und trifft in der 17. Minute zum 1:0. Und in der 37. Minute erhöht Leverkusen auf 2:0. Da wirft Wamsa von der linken Seite ein und flankt dann nach innen. Der Ball wird geklärt, aber Stable bekommt den Ball aus 18 Metern auf den Fuß und trifft mit einem tollen Schuss zum 2:0. In der zweiten Hälfte passiert nicht so wahnsinnig viel, aber vor allem in der Schlussphase, da deutet sich dann ein Druck vom 1. FC Köln an, der mündet allerdings zuerst noch nicht in Treffern. Pauline Bremer da vergibt eine der besten Chancen. Erst in der 88. Minute ist es dann soweit. Wiankowska legt den Ball toll an Grant vorbei und flankt auf eben jene Pauline Bremer, die einköpft zum 1:2. Und danach gibt es zwar noch zwei Chancen in der 89. und 95. für den FC, aber tatsächlich bleibt es dann dabei und so haben wir eben, Justin, einen Sieg für Leverkusen, der Leverkusen jetzt auch zwischenzeitlich erstmal auf Rang 3 schiebt. Ja, und für Köln, wir haben vorhin bei Leipzig schon drüber gesprochen, dass man so ein bisschen graumausig die Saison beendet. Ganz so schlimm ist es bei Köln noch nicht, aber mit 6 Punkten Rückstand auf Rang 3 geht es so leicht in diese Richtung, auch wenn es natürlich ein tolles Zwischenergebnis ist, Rekordsaison und so weiter und so fort. Also ich will es nicht schlecht reden, aber man hatte schon den Eindruck, es wäre mehr drin gewesen und das kann man ja auch an diesem Spiel erkennen, oder?
Ja, finde ich auch. Ich fand Leverkusen gar nicht so stark, muss ich ehrlich sagen. Also was auch daran liegt, dass Köln das gut verteidigt hat. Aber ich glaube, in irgendeiner vergangenen Folge hatte ich da auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde halt Leverkusens Aufbau ähnlich wie bei Frankfurt zu eindimensional, zu sehr über die Flügel initiiert. Und das hat Köln eigentlich gut verteidigt. Und ja, dann ist das Spiel aber in der ersten Halbzeit schon so in Richtung Leverkusen gekippt, dass es für Köln dann einfach schwierig wurde. Und ja, trotzdem glaube ich, dass Köln in diesem Spiel viele gute Ansätze hatte, was das eigene Pressing anbelangt, was die Arbeit gegen den Ball anbelangt, auch was Angriffe anbelangt. Da hatten sie auch den einen oder anderen guten Angriff. Beide Teams hatten relativ viele hohe Ballgewinne. Also das Spiel hatte schon einiges, glaube ich, wo es sich lohnt, drauf zu schauen und wo man aus Kölnerinnen-Sicht dann auch sagen kann, unglückliches Ergebnis am Ende. Aber vielleicht, was man kritisieren könnte, vielleicht ein bisschen zu spät dann auch die Offensive noch mehr gesucht, weil ich finde, die Schlussphase, da haben sie schon nochmal richtig Druck aufbauen können. Und da haben sie schon nochmal gezeigt, dass Leverkusen auch anfälliger ist, wenn man den Druck eben so aufbaut, wie es Köln da getan hat. Aber insgesamt ist das auch immer eine Debatte, die man eher dann so nach dem Spiel führt und wo man dann sagt, naja, das Spiel ist jetzt so gelaufen und da habe ich jetzt meinen Bias und da gucke ich jetzt so drauf, wann jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um ein bisschen mehr aufzumachen. Ich glaube, das ist immer eine sehr müßige Debatte. Aber der Eindruck gegen Ende war schon, da wäre vielleicht noch mal ein bisschen mehr gegangen, wenn man ein bisschen früher noch stärker in die Offensive gegangen ist. Aber ja, ein bisschen klugscheißerisch dann nach dem Spiel.
Na ja, gut, und ehrlicherweise, so ähnlich kann man es ja aus Leverkusenerinnen Sicht dann auch erzählen, denn Leverkusen hatte ja auch noch die Chance aufs 3:0, also einmal entwischt da, wer war das, der da Bohnen davon läuft? Ah ja, Kramer, die, und ermöglicht so eine Großchance für Kögel. Die nutzt die halt dann nicht, was aber auch so ein bisschen das Thema für Leverkusen ist, dass sie vor allem in der ersten Hälfte schon die besseren Chancen hatten und vielleicht sogar noch deutlicher hätten führen können. Jule, was sind denn deine Gedanken zu diesem Spiel? Wie viel Augenhöhe hast du erkannt zwischen den beiden Teams?
Ich fand die schon überraschend, ich fand sie auf Augenhöhe und das hat einen auch mittlerweile nicht mehr überrascht, aber Anfang der Saison wahrscheinlich schon. Ich finde, Köln macht eine echt super Saison im Vergleich zu denen davor. Du hast ja schon gesagt, Rekordsaison und wir haben ja noch einige Spiele. Sie lassen ein bisschen oft Punkte liegen, ne? Sonst könnte man da irgendwie noch weiter vorne sein und vielleicht sogar schönere Plätze in Sichtweite haben. Hätte ich ihnen zugetraut. So fand ich es, war halt Leverkusen in der Lage, so Chancen zu nutzen, also durch Fudala natürlich und Köln weniger. Also mein Lieblingsbeispiel dafür ist, ne, dieser Torwartfehler von Fuchs, die ja dann auf Fudala passt und Fudala macht das dann eiskalt. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass es nicht passt, aber hat sie auch so super toll gemacht, ne? Und ein paar Minuten später, ein bisschen übertrieben, aber in der 29. Minute war es, glaube ich, so, dass Borggräfe da auch mal auf die Kölnerin und so vom bisschen weiter zur Seite zugegebenermaßen, aber auch eine relativ ähnliche Situation kommt und die schaffen es dann nicht, weil natürlich dann wird es besser verteidigt oder sie schaffen dann einfach den Abschluss nicht. Und das war so ein bisschen für mich sinnbildlich, ne? Die Leverkusenerinnen kriegen das dann doch hin irgendwie, auch mit diesem sehr schönen zweiten Tor und Köln nicht, obwohl die jetzt nicht sehr viel schlechter gespielt haben, ne? Und irgendwann hat man das Gefühl, also offensiv geht dann da auch nicht so ganz toll. Ich habe dann irgendwann aufgeschrieben, in der 85. Minute, glaube ich, Köln trifft nicht mehr, dann haben sie sofort danach getroffen. Hätte ich nochmal schreiben sollen, jetzt trifft aber Köln wirklich, nein. Also ich fand, die Wechsel waren jetzt auch ein bisschen belebend. Pauline Bremer hat mir auch gut gefallen, dann haben die da auch das Tor gemacht, ne? Wäre mehr drin gewesen, finde ich jetzt auch. Also ich finde, so ein Unentschieden hätte das ein bisschen besser wiedergespiegelt, aber ich kann jetzt auch damit leben, dass Leverkusen da, wie gesagt, es geschafft hat, einfach die Chancen gut zu nutzen. Und das muss ja auch belohnt werden. Das kann ja nicht immer nur das tollere Teamspiel. Ja, es ist ja, Fußball ist ja nur ein Ergebnissport, ne? Und manchmal gewinnt einfach das Spiel das Team, was es irgendwie schafft, eine Chance gut zu verwerten. Und das hat in dem Fall jetzt Leverkusen eher geschafft.
Ich fand, was beiden Teams nicht so gut gelungen ist, ist halt mit diesem, wenn der Gegner hochgepresst hat, damit umzugehen. Und da fand ich, dass beide zu leichte Aufbaufehler gemacht haben. Ich meine, auf beiden Seiten haben wir zwei Extrembeispiele. Das eine Extrembeispiel ist der Ballverlust vor dem 1-0. Und der andere ist, als auch Borggräf auf der anderen Seite auch ein Fehlpassspiel, der aber nicht so bestraft wird, weil Leverkusen da in der Situation ein bisschen wacher verteidigt, beziehungsweise ein bisschen mehr Spielerinnen auch noch in der Nähe hat, um das noch mit einer sehr starken Grätsche am Ende zu verteidigen. Aber solche, also das sind jetzt die Extrembeispiele, aber solche ähnlichen Fehler gab es halt auch von den Verteidigerinnen im Spielaufbau oder im Mittelfeld. Also es war schon irgendwie ein Spiel, was relativ zerfahren war dahingehend, dass beide jetzt nicht extrem lange Ballbesitzphasen irgendwie gehabt hätten, sondern da gab es schon immer wieder die Tendenz, auch Leverkusen hat relativ viel dann auch lange Bälle am Flügel lang gespielt, wenn sie unter Druck gesetzt wurden. Köln, finde ich, hat am Anfang sich noch ein bisschen mehr bemüht darum, flach hinten rauszuspielen und das Pressing zu überspielen. Ich glaube, da hat der Fehler dann, der zum 0-1 geführt hat, so ein bisschen auch den mentalen Switch gemacht, naja, vielleicht doch eher ein bisschen weniger Risiko. Und dadurch war es dann über weite Strecken auch schon ein bisschen zerfahren, das Spiel.
Ich fand, das Spiel war auch so ein bisschen dadurch zerfahren, dass es so viele kleine Einzelverletzungen gab. Ne? Also das gefühlt, das fand ich jetzt bei den anderen Spielen nicht so stark, man doch sehr oft diese kleinen Verletzungspausen hatten und dadurch gab es ja immer wieder diese Pause. Ne? Und, das war schon so ein bisschen. Ich glaube, das ist ja noch schwierig für so eine Mannschaft, wenn es permanent immer so Pausen gibt. Und war auch nicht, dadurch manchmal ein bisschen blöd zu gucken, muss man ganz klar sagen. Nicht so schlimm wie das andere Spiel. Danke. Also ich fand jetzt aber insgesamt also auch Leverkusen ist jetzt nicht so, dass man gedacht hat, boah, dritter Platz, voll verdient. Also, ne? Wie ich sage, unverdient ist jetzt aber auch nicht so, dass man sagt, Mensch, Bombe, da müssen sie stehen. Das sollte jetzt nicht so sagen. Nein, ich finde, die haben jetzt alle, Hoffenheim natürlich jetzt gar nicht, ne, aber ist jetzt nicht so, dass man von diesen Leuten, die jetzt oft dran drei schielen, jetzt irgendwie jemanden ausmachen könnte, der jetzt da auf jeden Fall hingehört. Mhm.
Am Ende waren es 30 Fouls, allein da gab es schon mal 30 Unterbrechungen, 18 von Leverkusen, 12 vom FC und das fasst dieses Spiel schon ganz gut zusammen. Und vielleicht haben wir letztlich auch das bekommen, was man erwarten konnte. Also all die Probleme, aber auch die Dinge, die beide Teams gut gemacht haben, die haben wir schon in dieser Saison mehrfach gesehen und dann, ich fand, es war vorher schon so ein Münzwurfspiel, in welche Richtung das gehen kann und nach dem Spiel bleibe ich eigentlich dabei, mit leichten Vorteilen für Leverkusen. Aber wenn ich mir angucke, Leverkusen hat eine Torbilanz von 29-27, spricht jetzt nicht für eine drückende Überlegenheit in der bisherigen Saison. Und der FC hat eine Torbilanz von 22-22. Ja, und so war nämlich dieses Spiel auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Also vielleicht war es das, was zu erwarten war. Und das bedeutet eben, dass Köln jetzt bei 25 Punkten verbleibt. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Und Leverkusen mit 31 Punkten vorerst auf Rang 3 steht. Für Leverkusen kommt jetzt dann ein sehr interessantes Heimspiel. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Zu Hause gegen Hoffenheim wird man spielen und nach der Länderspielpause dann beim VfL Wolfsburg. Der erste FC Köln wiederum wird jetzt dann bei Union Berlin spielen und nach der Länderspielpause dann zu Hause gegen den FC Bayern. Und damit sind wir am Ende dieses Spieltags angelangt. Wir haben alle 6 Partien besprochen, aber wir wollen natürlich noch unsere Spieltags-Awards vergeben. Das heißt, jeder kann seine MVP, seine Unsung Heroine, also eine Spielerin, die vielleicht zu wenig besungen wurde, auch in dieser Folge küren und seinen Moment des Spieltags. Justin, wenn du magst, dann darfst du mal beginnen. Wer ist denn deine MVP dieses Spieltags?
Ich habe mich tatsächlich sehr schwer getan, weil ich war mir sicher, auf jeden Fall jemand vom HSV, ganz klar, aber ich wusste nicht ganz wer. Ich habe dann Lindenberg genommen, weil ich finde, dass sie auch über die Torbeteiligungen hinaus, also die Torbeteiligungen sind das, was natürlich den Unterschied vielleicht am Ende dann auch macht, aber dass sie auch darüber hinaus an sehr vielen Kombinationen beteiligt war und generell ein sehr, sehr gutes Spiel für den HSV gemacht hat. Und der Freistoß war natürlich auch klasse.
Aus der Reaktion von Jule glaube ich herauszulesen, dass da Jule gerade eine Kandidatin abhanden gekommen ist. Doppelnennungen sind aber erlaubt, Jule.
Ja, ich nehme jetzt aber trotzdem Hillebrand. Also ich könnte ja auch Lothar Wrede nehmen können. Ich nehme jetzt mal Hillebrand, weil die mir noch mehr aufgefallen ist. Vielleicht weiß ich jetzt nicht. Mhm. Auch als MVP, also muss jetzt leider sagen, er muss jetzt eine Hamburgerin sein.
Das ist ja wirklich nachvollziehbar. Dann halte ich die Fahne der SGS Essen hoch, damit das nicht komplett untergeht, und nominiere Ella Thouin. Ich habe es vorhin, glaube ich, schon im Segment oft genug angesprochen, warum die ein wirklich tolles Spiel gemacht hat, meine MVP dieses Spieltags. Dann bin ich gespannt, ob wir bei den Unsung Heroines an HSV-Spielerinnen vorbeikommen oder wen Justin da als nächstes ausgewählt hat.
Ja, auch da hatte ich irgendwie jetzt, also Hamburg, glaube ich, haben wir genug besungen. Ich glaube, wir haben es vorhin in einem Nebensatz gesagt, dass Sindermann für Essen ein sehr gutes Spiel
hat. Jule kann es nicht fassen. Es tut mir leid, ich habe in der falschen Reihenfolge gefragt, offenbar, Jule.
Habe ich Sindermann gesagt? Ich meinte natürlich Lothar Wrede. Nein, Spaß. Ja, gut. Dann, Jule, dann überlasse ich dir die Begründung wenigstens. Dann doppeln wir uns da nicht so sehr.
Ja, ich will natürlich auch Sindermann sagen.
Ja, zu Recht.
Eigentlich also ein bisschen stellvertretend natürlich für die insgesamt für die ganze Essener Hintermannschaft. Aber ich fand, Sindermann hat es jetzt auch gar nicht so leicht gehabt diese Saison, ne? Und ich finde dafür, also sie hat ein tolles Spiel gespielt und sie hat auf jeden Fall diesen Punkt auch festgehalten, ne? Und ganz fantastische Leistung, insbesondere nach diesen teilweise schweren Spielen, muss man sagen. Go, girl.
Sehr schön. Also Kim Sindermann ist euer beider Unsung Heroine. Dann kann ich noch ganz entspannt über Luan Jolie sprechen. Ich habe es vorhin kurz schon angesprochen, aber ich finde, die hat wirklich ein fantastisches Spiel gemacht für Leipzig, war auch wesentlich beteiligt an einigen der Großchancen und auch an einigen der Tore. Und ich glaube, einer der Schlüssel für den ersten FC Nürnberg, warum man es eben nicht geschafft hat, die Pässe in die Tiefe zu verteidigen, war eben, dass Luan Jolie dazu oft einen freien Fuß hatte, und vielleicht war es sogar ihr bestes Spiel für Leipzig, da müsste ich nochmal meine Notizen gucken, also in die der anderen Spiele, aber auf jeden Fall war es ein sehr gutes Spiel und wir haben sie vorhin nicht so wirklich besungen. Deswegen Luan Jolie, meine Unsung Heroine. Bleiben noch die Momente des Spieltags. Weißt du was, Jule, jetzt darfst du vorlegen und Justin seinen Moment klauen.
Also meiner ist die 26. Minute im Spiel Leipzig gegen Nürnberg, da hat nämlich Julia Pollack eine rote Karte bekommen und allen ist so ein bisschen was aus dem Gesicht gefallen. Ich dachte auch, was hast du jetzt verpasst irgendwie, und wollte schon ganz hektisch meine Frau holen, guck mal, was jetzt. Es war dann aber so, dass es nur eine gelbe Karte war, also die Schiedsrichterin hat es dann schnell ausgetauscht, und für diesen Schockmoment, da war ich dann wach, muss ich sagen. Das war ein Nachmittagsspiel. Da war ich wach, muss ich sagen, und aber das fand ich jetzt ungewöhnlich, sag ich mal, deswegen mal so mein Moment des Spieltags. Ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern, dass ich schon mal so hatte, dass jemand aus Versehen eine rote Karte bekommen hat. Aber das war auch lustig, da haben wir alle total irritiert bekommen, weil, ich meine, war natürlich ein Foul, ne? Gelbkarte war, fand ich auch in Ordnung, aber rot war jetzt schon, wird schon krass gewesen.
Definitiv. Also das war, Naomi Breyer war die Schiedsrichterin, stand auch auf meinem Zettel. Also du hast jetzt meinen Moment weggenommen, aber es ist völlig fair. Ich habe noch Backup-Momente.
Meinen auch. Alles auch. Gut.
Ist es auch deine, Justin?
Tatsächlich, das war auch, ich fand das so witzig irgendwie, die Situation. Gut, für Nürnberg war es in dem Moment wahrscheinlich dann auch nicht so witzig, aber ja, also hätte ich auch auf dem Zettel gehabt, aber ich habe noch einen Backup-Moment tatsächlich. Und zwar stellvertretend für alle Fernschusstore an diesem Wochenende würde ich Thouin tatsächlich auch nehmen, weil sie ein sehr wichtiges Tor erzielt hat damit, ein sehr schönes Tor erzielt hat. Aber ich würde es deshalb stellvertretend nehmen, weil wir, glaube ich, 2, 3 oder sogar 4 ähnliche Tore jetzt an diesem Wochenende gesehen haben, die sehr, sehr schön waren. Also schon ein Spieltag mit sehr vielen, sehr schönen Toren.
Sehr schön, ja. Da gab es wirklich so einige. Bender habe ich ja vorhin schon erwähnt und auch Weiß bei Union. Also wirklich einige schöne Fernschüsse. Also, wir haben den Fernschuss, wir haben die rote statt der gelben Karte. Damit lag Adrian Geiler jetzt letztlich falsch. Der hat noch im Kommentar gesagt, das wäre doch ein Moment des Spieltags für den Rasenfunk. Hast du recht, aber ich wähle ihn jetzt nicht. Dann kann ich jetzt noch einen Moment nehmen. Der wurde auch im Forum genannt. Mir ist es aber auch aufgefallen, ich finde, bei allem, was man wirklich kritisieren muss, glaube ich, an Hoffenheim, dass sie so wenige ZuschauerInnen in ihr Stadion bekommen und so weiter und so fort. Der Stadionsprecher ist eine absolute Legende. Ich mag ihn sowieso, denn er gibt immer wieder auch statistische Fakten zu Toren, zu Einwechselspielerinnen. Das ist immer, da lohnt es sich immer besonders hinzuhören und ehrlicherweise hört man es auch oft, weil es ist ja nicht so viel los im Stadion. Aber was man da jetzt auch hören konnte, nach Abpfiff, nach diesem wirklich niederschmetternden 0:4, hat er den HSV-Fans auf so eine nette Art und Weise zu diesem Sieg gratuliert, hat ihnen noch eine gute Heimreise gewünscht. Das war einfach so nett und so erlebe ich ihn auch immer, wenn ich eben Hoffenheim-Spiele sehe, dass ich jetzt an dieser Stelle mal den Stadionsprecher der Hoffenheim-Frauen nominieren möchte für eben seine Verabschiedung der HSV-Fans, denn das war wirklich sehr, sehr sportlich und sehr nett. Einfach. Mein Moment dieses Spieltags. Das hat euch überrascht, was? Ja, da habt ihr schon abgeschaltet. Ich sehe es doch an euren Gesichtern.
Ich hab's auch nur im Forum gelesen. Ich muss aber sagen, das finde
ich. Ja, ich hab
das ist ja etwas, was im Frauenfußball doch, nicht wie ich sagen, häufig vorkommt, dass man so ein bisschen fairer ist und dem anderen auch mal was gönnt. Das ist, glaube ich, jetzt. Kann man machen, ja. Da.
Ich habe das Spiel tatsächlich bei Y-Scout geschaut und da ist ja immer direkt nach Abpfiff Schluss, deswegen das danach habe ich nicht mehr mitbekommen.
Ja, okay, gut, das ist natürlich fair. Dann müssen wir uns nach dieser Sendung noch ganz kurz über deinen aktuellen Y-Scout-Tarif unterhalten. Von uns wollen sie nämlich 25% mehr und ich bin jetzt langsam so weit zu sagen, nee, das ist mir das Geld der Hörerinnen und Hörer nicht mehr wert. Aber da sprechen wir nach der Sendung drüber. Erstmal danke ich euch beiden sehr, sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und die Hörerinnen und Hörer haben es ja gemerkt, ich habe hier nichts gesprochen von Aufteilung der Spiele, denn ihr habt beide alles gesehen. Und das ist wirklich ganz fantastisch, das ist nicht selbstverständlich. Ganz herzlichen Dank, Jule, dass du dir die Zeit genommen hast, dich so in den Spieltag einzuarbeiten. Und es war wie immer eine Freude, dich dabei gehabt zu haben.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Und herzlichen Dank auch an Justin Kraft. Justin, vielen, vielen Dank, dass du da mit Y-Scout und so weiter durchgezogen hast und dir so über beide Ohren präpariert aufgelaufen bist. Danke dir, Justin.
Sehr gerne, macht sehr viel Spaß immer wieder.
Das freut mich sehr und geht mir auch so. Und ich hoffe, euch, lieben Hörerinnen und Hörern, hat diese Sendung hier auch Spaß bereitet, denn sie ist komplett von euch finanziert. Ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt, das erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, der Videobeschreibung oder wenn ihr auf rasenfunk.de geht, da gibt's einen Unterstützen-Button. Und dann findet ihr alle Wege, Direktüberweisung, Dauerauftrag, PayPal, Google Pay, Apple Pay, Kreditkarte. Wir haben alles mit drin. Vielleicht irgendwann auch mal Vero. Wer weiß das schon? Wir alle wollen ja weg von den US-Unternehmen. Also Vero ist der einzige Weg, der noch nicht geht. Da habe ich jetzt gerade was verkauft, was wir noch nicht haben. Aber die restlichen Wege gehen. Jeder Betrag hilft uns und das summiert sich dann so auf, dass wir nicht nur all diese Sendungen machen können, sondern auch unseren Gästen ein kleines Honorar zahlen können. Deswegen vielen herzlichen Dank an alle, die das getan haben. Stellvertretend danke ich hier JD, Frankie Panky, Erik, München ist blau und Michael BSC. Herzlichen Dank für euren Support. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder zu anderen, dann geht doch sehr gerne auf mitmachen.rasenfunk.de und abonniert sehr gerne auch alle anderen Feeds des Rasenfunks. Unter anderem im Nationalteams-Feed wird es ja dann bald auch eine Sendung zum DFB-Frauenteam geben. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.